Free audio post-production by Alphonic.com.
Love is Noise, Dare Indie Rock Podcast.
Herzlich willkommen zur 44. Folge von Love is Noise, dem Indie-Rock-Podcast. Ich bin wie immer Max und bei mir ist auch wieder der Uli.
Servus. Hallo, servus.
Und der fundamentalistische Philipp ist auch wieder da.
Hi. Ich freue mich.
Wir haben zum ersten Mal Sommerpause gemacht und waren 2 Monate nicht zu hören. Wir versuchen es euch heimzuzahlen mit einer extra deftigen Folge heute. Aber vorher muss ich natürlich fragen, Philipp, Uli, wie war der Urlaub? Philipp, wo warst du?
Südtirol. Es war wunderschön. Ich habe zum ersten Mal mit meinen eigenen Augen die 13 gesehen nach unfassbar anstrengendem Aufstieg. Ich war schon mal da und da waren sie leider verdeckt unter Wolken und Nebel. Deswegen war es erhabend und wunderschön. Ich habe mich gefühlt wie Reinhold in seinen besten Jahren.
Was, bist du einer dieser Turnschuhkletterer, die in den sozialen Medien ständig angeprangert werden?
Nein, deswegen habe ich auch keinerlei Bilder veröffentlicht in den sozialen Medien über mein Abenteuer. Das war eine ganz private Angelegenheit.
Und du, Uli?
Ich hatte einen wunderschönen 2-wöchigen Roadtrip durch England und Wales, also Südengland und Wales. Und ja, für mich der perfekte Urlaub. 2 Fußballspiele, ganz viele Plattenläden und ein schönes Konzert. Also, was will man mehr?
Das ist der Familie auch gefällt?
Die Familie war teilweise beim Fußball sogar dabei, beim Konzert ist er nicht, aber die hatten auch ihre Freiheiten und Genussmomente, sage ich mal.
Aber also
Sie waren mit dem Urlaub, es ist jeder zu seinem Recht gekommen. Bin nicht allein unterwegs, nein.
Und welches Konzert hast du gesehen?
Ich dachte wirklich, wenn man 2 Wochen in England unterwegs ist, man hat irgendwie die freie Auswahl an Konzerten, war aber gar nicht so einfach, was vielleicht daran lag, dass ich immer zur falschen Zeit am falschen Ort war. Entschuldigung. Hat dann aber doch noch geklappt. Am Schluss war ich in Brighton. Da habe ich meine große Tochter abgeholt, die dann 2-wöchigen Sprachkurs gemacht hat. Und da waren wir noch 3 Tage in Brighton. Und als wir ankamen, hat tatsächlich das Brighton Psych Fest stattgefunden. Das ist ein, ja, glaube ich, weiß nicht, seit wie vielen Jahren es das schon gibt, kleines, so Art Kneipenfestival, wenn man es so formulieren will. Also in ziemlich coolen Locations, eher kleinere Locations, aber mit sehr spannenden Bands. Und da habe ich unter anderem gesehen die Crocodiles, Griff Rees, den Sänger von den Super Furry Animals und vor allem Dead Letter. Da kann der Philipp dann, glaube ich, auch noch was dazu sagen. Und das war so die Band, die mich heuer mit am meisten geflasht hat. Kommt bald ein neues Album raus. Ja, ganz, ganz großartige Liveband, Wahnsinnsenergie mit Saxophon. Ja, kann man jetzt wieder drüber diskutieren, aber in dem Kontext richtig gut. Und da bin ich mal gespannt. Ich habe das Glück, sie wahrscheinlich heuer nochmal zu sehen beim Iceland Airwaves in Reykjavik. Und das ist so mein Hot Take für die Durchstarterband im nächsten Jahr.
Ja, denn bevor der Uli in Brighton war, war ich nämlich in Dornstadt bei Ulm wie jedes Jahr.
Du hast sie noch gesehen, als sie noch klein waren, ne?
Genau. Ja. Obseason Festival kann ich jedem was empfehlen. Umsonst und draußen ist immer wunderschön. Und es gab da einen recht soliden Mitternachtsauftritt von Wolfmother, die auch Paranoid zu Ehren von Ozzy am Ende gespielt haben. Sehr schön waren auch wie immer The Endless Wellness, also grundsympathisch vom Hals bis zum Steiß. Aber richtig begeistert haben mich diese bis dato unbekannte Band, trotz Saxophon, Dead Letter. Aus Yorkshire, ich nenne es mal Post-Punk im weitesten Sinne. Vor allem der sprechsingende Sänger hat mich so stark an Ian Curtis erinnert. Ich sag auch, könnte das the next big thing aus UK werden. Ich war hin und weg.
Ja, ich habe ihr Debütalbum letztes Jahr 2 Monate nach Erscheinen erst entdeckt und deshalb nicht bei Kurz und Gut erwähnt, aber sie haben es tatsächlich am Ende in meine Top 25 2024 geschafft und bin sehr gespannt auch, was da dann jetzt demnächst kommt. Konzert habe ich nicht gesehen. Ich war in Dänemark mit der Familie eine Woche und zum ersten Mal richtig und bin begeistert. Werde jetzt wahrscheinlich jedes Jahr zu so einem typischen Deutschen werden, der immer schon bucht, wenn er gerade bevor er abreist. Also fürs nächste Jahr.
Pass auf die Drohnen auf.
Dänen lügen.
Ich bin mit dem Zug angereist. Dadurch bin ich dem Russen entkommen.
Wichtig, ich muss noch was richtigstellen. In der letzten Folge, Save the Core Festival in Nürnberg, ich wasche meine Hände in Unschuld, denn ich habe ja erzählt, ich habe meinen kompletten Hausstand mitgenommen, Vater, Mutter, Kind, Opa, verstorbene Anwälte und so weiter. Ich habe aber meinen liebsten und besten Freund vergessen zu erwähnen und der war bitterböse, hat auch wirklich sehr geweint in meinen Armen. Deshalb hier nochmal ganz offiziell, lieber Manuel Philipp H. aus I, es tut mir leid, du warst natürlich dabei und du hast das Festival als Lebenswerk gemacht mit deinem proletenhaften Pogorausch. Ich lobe dich, verzeih mir.
Wenn ihr euch auch bei uns ausheulen wollt, dann schreibt uns doch eine E-Mail an loveisnoisepodcast@gmail.com. Wir freuen uns, wir lesen es, wir beantworten sie und ihr dürft euch da gerne uns auch loben oder kritiklos werden, Themenvorschläge, alles was ihr wollt. Wenn ihr einfach nur konsumieren wollt, dann abonniert uns doch bei Insta und Facebook unter dem Handle loveisnoisepodcast. Bei Insta gibt es schöne Bilder aus unseren Plattensammlungen. Philipp hat auch mal wieder gepostet. Mhm. Ich werde, glaube ich, dann Dead Letter übermorgen posten. Und wenn ihr diesen Podcast mögt, dann wäre es super lieb, wenn ihr ihm auch eine gute Bewertung gebt. Sei es bei Spotify in Form von Sternen oder bei Apple Podcasts in Form von Sternen und vielleicht sogar einer kleinen Review. Das wäre echt klasse. Abonniert ihn auch, wenn ihr es noch nicht getan habt, damit ihr nichts mehr verpasst. Und sagt doch bitte all euren Indie-begeisterten Freundinnen und Freunden, dass es uns gibt. Was es auch gibt, ist eine Playlist mit Songs aller Releases, die wir heute hier ansprechen. Und die findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Und damit kann's losgehen.
Indie News.
Unser Beef des Monats trug sich zwar schon im August zu, vor der temporären Absetzung Jimmy Kimmels, den Lügen vom herbeigeimpften Autismus und der geballten Dummheit seiner Rede bei den Vereinten Nationen. Doch schon da gab es allerhand Anstoß zu nehmen an Donald Trumps zweite Amtszeit. Aber immerhin muss man ihm zugute erhalten, dass er den Krieg zwischen Kambodscha und Armenien beendet hat. Jack White hob in einem Tweet einen weniger skandalträchtigen als eher geschmacklosen Aspekt hervor und bezeichnete die Vergoldung des Oval Office unter Trump als vulgär. Soweit so harmloses Rauschen im Wald, möchte man meinen. Stephen Chong, Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses, sah sich dennoch genötigt, dem Daily Beast folgendes Statement zu geben. Jack White ist ein abgehalfterter Verlierer, der in den sozialen Medien Unsinn postet, weil er aufgrund seiner ins Stocken geratenen Karriere zu viel Zeit hat. Offensichtlich hat er sich nur als echter Künstler ausgegeben, denn er weiß die Pracht und Bedeutung des Oval Office im Haus des Volkes nicht zu schätzen und respektiert sie. Vielleicht war Chong ja noch sauer, dass die White Stripes Trumps Wahlkampagne letztes Jahr verklagt hatten, nachdem diese Seven Nation Army in einem Video ohne Erlaubnis verwendet hatte. Jack White ließ es sich natürlich nicht nehmen, seinerseits auf die Antwort des Weißen Hauses zu reagieren. Auf Instagram teilte er eine lange Erklärung, die nur einige der Missetaten Trumps der letzten Monate aufzählte. Er hat sich nur als echter Künstler ausgegeben. Danke für meine Grabinschrift, reagierte er. Nun, hier ist meine Meinung. Trump gibt sich nur als echter Mensch aus. Geholfen hat es nichts, aber gesagt werden musste es.
Ich finde überhaupt, dieser Steve Chong ist ein sehr knuddeliger, charmanter Typ und ein großer Freund von gepflegter Kommunikation. Er hat ja auch kritische Reporter Dix genannt, den ehemaligen FBI-Chef Comey als one of the dumbest motherfuckers in human history und Gavin Newsom, den Gouverneur von Kalifornien, als Mongoloid, was ich angesichts seines eigenen Aussehens sehr gewagt finde. Aber ich bin mir sehr auch sicher, dass Jack White diese konstruktive Kritik sehr zu Herzen sich genommen hat.
Wenn ich das jetzt höre, dann traue ich mich tatsächlich zu sagen, dass er aussieht wie ein asiatischer Olaf Scholz, bevor er das Joggen angefangen hat. Aber gut, Uli, du wolltest.
Ich wollte nur sagen, dass Jack White in meiner Achtung immer mehr steigt. Ich glaube, ich werde die nächste Platte sogar mal wieder anhören.
Eines Tages werdet ihr alle auf meine Seite kommen.
Zu schöneren, wenn auch letztlich nicht minder frustrierenden News. Die Anzeichen hatten sich, wie wir bereits berichteten, verdichtet. Doch als in verschiedenen europäischen Städten plötzlich Konzertflyer auftauchten, war es schnell offiziell. Radiohead touren nach 7 Jahren endlich wieder. Und zwar schon ab November mit mehrtägigen Residencies in 5 europäischen Städten. Wir haben die Setlist bereits auf 70 Songs eingegrenzt, sagte Bassist Colin Greenwood halb ernst. Doch was so schön klingt, wurde für viele zur nervenzehrenden Enttäuschung, mich und unseren Gasthost Matze eingeschlossen. Wir waren zwar unter den Glücklichen, die sich nach der Erstbewerbung im Besitz einer eines Codes für den Vorverkauf wähnten, den wir dann bei Eventim zu einer bestimmten Uhrzeit eingeben konnten. Für mich eine besondere Herausforderung, weil ich zur gleichen Zeit eine Fortbildung gehalten habe und das so halb heimlich machte, indem ich dann immer einen Arbeitsauftrag an meine Zuhörer gab, während ich versucht habe, diesen Code zu copy-pasten und reinzukommen. Ich habe es geschafft, doch ich habe es mit circa 8-sekündiger Verspätung geschafft, tatsächlich dann vorzurücken zum Kaufen. Und egal, welches Ticket ich ausgewählt hatte, es waren alle als verfügbar angezeigt. Sobald ich draufklickte, wurde ich darauf hingewiesen, dass es ausverkauft ist und wieder aus dem System rausgeschmissen und musste von vorne anfangen. Und diese Erfahrung hat nicht nur auch Matze, sondern auch viele andere gemacht, die sich danach auf Social Media ihre Enttäuschung Luft gemacht haben. Es war frustrierend. Und so werde ich wohl nicht in den Genuss von Radiohead kommen.
Da sind Sie selber schuld.
Freunde von mir haben sich auch beworben, sind auch leer ausgegangen. Ich hätte es terminlich leider nicht hingekriegt und war deswegen von vornherein raus. Außerdem habe ich es schon mal gesehen. Häkchen dahinter, fertig.
Ja, wenn ich auch nicht gesehen habe, aber es ist auch schon ganzen 11 Jahre her, dass sie live gespielt haben, das sind die Baby Shambles. Pete Dohertys erfolgreiches Libertines Nebenprojekt. Im November endet zumindest diese Abstinenz für ihn, wenn die Band anlässlich des 20. Geburtstags ihres Debüts für 10 Shows durch das UK tingelt. Obwohl Gründungsmitglied Patrick Walden, wie wir berichteten, erst im Juni mit 46 Jahren verstorben war. Tatsächlich war sein Tod aber wohl ein entscheidender Anstoß, die schon länger angedachte Reunion in die Tat umzusetzen, um sein Andenken zu ehren, wie Dohertys meinte. Auch neue Songs wolle man bis dahin ins Programm nehmen. Und auch wenn sie auf Albumlänge nie so gut waren wie die Libertines, hat Dohertys meiner Meinung nach seine besten Songs mit den Baby Shambles gemacht.
Und du brauchst wahrscheinlich keinen Code, um sie live zu sehen.
Nee, weil ich eh nicht hingehe.
Hallo, die sind immer gut. Ich habe sie damals live gesehen, vor halt da, wo er noch richtig drauf war, bei Rock im Park. Da kann man
ich fahre nicht ins UK, meinte ich.
Ach so, ja. Aber ich freue mich, dass sie wieder zurückkommen. Und vor allem jetzt, nachdem er wieder gesund ist. Gesund ist, mit Doppel-S.
Ja, an der geistigen Gesundheit eines anderen Mannes zweifelt man ab und an. Konzerte abgesagt hat zuletzt Morrissey wegen Morddrohungen. Und die kann man in den USA ja aktuell auch ruhig mal ernst nehmen. Noch mehr Aufsehen erregte jedoch sein Verkaufsangebot seines Anteils an den Smiths. Wer Interesse habe, erstens den Namen des Smiths, zweitens das komplette Smiths Artwork, drittens alle Merchandise-Rechte des Smiths, viertens alle Songs, sowohl die Texte als auch die Musik, sechstens alle Aufnahmen und siebtens alle Veröffentlichungsrechte des Smiths zu erwerben, der solle doch eine E-Mail an eves7760@gmail.com schreiben. Da ist unsere E-Mail-Adresse ja seriöser. Die Begründung ist dann auch Morrissey pur. Er habe zu seinem Selbstschutz keine andere Wahl, denn er sei ausgebrannt von seiner Verbindung zu den ehemaligen Bandkollegen. Zitat: Ich möchte jetzt von denen getrennt leben, die mir nur Böswilligkeit und Zerstörung wünschen. Dass die Hälfte der Rechte an den Smiths Johnny Marr gehören, ließ er dabei unerwähnt. Naja, 2 Tage später wurde die E-Mail dann wegen des Zitat kolossalen Andrangs abgeschaltet.
Sicher.
Jetzt heißt es abwarten, ob ich mehr Glück hatte als bei den Radiohead-Tickets. Ebenso teilte Morrissey mit, dass er dem Rechtspopulisten Nigel Farage immerhin für einen Auftritt beim Parteitag von dessen Reform UK Party abgesagt habe. Morrissey sagt, er ist apolitisch, ist nie einer politischen Partei beigetreten und habe in seinem ganzen Leben noch nie gewählt. Nur leider gilt auch hier die goldene Regel der Demokratie, keine Haltung ist auch eine Haltung. Und zwar meistens keine gute. Schade.
Ihr wisst ja, was ich von ihm halte.
Ich wollte dir noch aus dem Urlaub dieses schöne Smiths-Buch mitbringen, eigentlich.
Ich habe schon sehr viele, aber ich habe dem Philipp was mitgebracht, dir auch nicht.
Echt?
Nur, wann ich es dir überreichen kann. Ja, du hast ja darum gebeten.
Ah!
Immer Haltung bewahrt, haben hingegen Refused. Und gerade deshalb sind sie bald wieder fucking dead. Vorher gibt's aber noch eine Abschiedstour, die sie im Oktober auch nach Deutschland führt, bevor sie in ihrer Heimatstadt Umeå am 21.12. ihr letztes Konzert spielen werden. Mit Dennis Lüxen zusammen in einer erfolgreichen Band zu spielen, habe seine Freundschaft zu ihm belastet, meinte Schlagzeuger David Sandström. Dennoch wolle man in Zukunft keine getrennten Wege gehen, sondern nochmal gemeinsam klein anfangen. Mit einer neuen Band in gleicher Besetzung, ohne musikalische Grenzen und hemmende Erwartungen von Fans. Mehr Infos werden folgen und wir sind gespannt, denn das ist ja echt mal was Neues.
Ja, vielleicht reden wir über diese Band heute nochmal, man weiß es nicht. Aber ich fand jetzt die Comeback-Alben, also Freedom war noch okay, War Music war dann so lala. Also insofern kein Shape of Punk to Come mehr. Insofern ist vielleicht so ein Neuanfang, glaube ich, gar nicht verkehrt. Und Dennis Lixon hat ja noch ungefähr 10 andere Bands am Start meistens, wo er sich austoben kann und seine Kreativität freien Lauf lassen kann.
Ich bleibe aber mal skeptisch, weil das klingt alles ein wenig, naja, unausgegoren. Mal schauen.
Sie müssen niemandem mehr etwas beweisen. Ja. Auch nicht die nächste Dame, denn voll zufrieden auf ihren gewohnten musikalischen Pfaden scheint derweil Florence Welch zu wandeln, die auf ihrer neuen Single Everybody Scream wieder voll in ihrer, und ich meine das positiv, Rolle als empowerte Hexenmeisterin aufgeht. Den dazu passenden, hochdramatischen, aber durchaus augenzwinkernden Bombast-Folk kennt und schätzt man von ihr, also never change a winning team, oder?
Naja, ich muss sagen, mit dem Choral und der ganzen Theatralik, ein bisschen too much. Aber schönes Video unter der Regie von Autumn the Wild, der Mutter meiner heißgeliebten Arrow von Starcrawler.
Idealer Halloween-Song. Ich glaube, das Album erscheint sogar am 31.10., glaube ich, an Halloween. Weiß nicht, ob es
das ist richtig.
Insgesamt so spooky bleibt, aber ich fand's gut.
Das wird ihre große Rockoperette.
Bei seinen Leisten bleibt auch Conor Oberst, um dessen psychische Gesundheit wir uns zuletzt ja etwas gesorgt hatten. Er sieht trotz 17 Jahren Altersunterschied zwar mittlerweile genauso aus wie Jarvis Cocker, aber die Single Dyslexic Palindrome der heute erscheinenden EP Kids Table ist meiner Meinung nach einer der besten Bright Eyes Songs seit Jahren. Auch dank der Unterstützung seiner Duettpartnerin Hooray for the Riff Raff. Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen.
Ja.
Euch auch?
Also es plätschert angenehm vor sich hin, finde ich. Was mir am besten gefällt, ist
sehr schöner Refrain.
Was mir am besten gefällt, ist der Refrain und die Textzeile A man, a plan, a canal, Napalm. Finde ich cool.
Ja, schön, dass es ihm wieder besser geht offenbar. Und ich fand ja das Album Five Dices All Threes schon sehr gelungen und er scheint daran anknüpfen zu können. Mal gespannt, was noch nachkommt.
Das sind wir auch bei der nächsten Band. 8 Jahre ist es her, dass Alabama Shakes eine Bandpause eingelegt hatten und Sängerin Brittany Howard erfolgreich auf Solopfaden wandelte und auch eine sehr coole Hardcore-Band gründete. Doch nun hat die Band nicht nur eine erfolgreiche Reunion-Tour am Laufen, ich meine Alabama Shakes, nicht die Hardcore-Band, und bei Island Records unterschrieben. Es gibt außerdem endlich auch wieder neue Musik in Form der Single Another Life, die eher soulig als bluesig daherkommt und mit ihren Streichern fast klassisches Motown-Feeling verströmt, bevor dann am Ende noch ein schiefes Gitarrensolo dazwischen grätscht. Sehr gelungen, finde ich, aber ich war nie der größte Fan, weshalb ich an dich als Experten abgebe,
Philipp. Ich bin kein Experte, aber ihr wisst ja, dass ich es sehr mag und ich finde es einfach toll, dass sie zurück sind. Und ja, der Song hat großartige Bobby Womack-Vibes, also pures Soul. Und für mich ist es jetzt schon das geilste Gitarrensolo des Jahres, ab Minute 3,20, glaube ich.
Ich mochte Hold On damals ganz gern, habe die Band danach aber ehrlich gesagt aus den Augen verloren. Auch Brittany Howard ist nicht so mein Ding. Ich stehe eben nicht so auf Rockröhren, wenn man das mal so nennen möchte.
Ach, der mit seinen Rockröhren.
Ja, mag ich nicht. Ist mir zu.
Eine Soul-Stimme.
Ja, aber so gepresst und so voluminös. Ich mag es eher zart.
Na gut.
Nichts für zart beseitigt ist unsere letzte traurige Nachricht für die Indie-Musiklandschaft. Der Labelchef von Zickzack und What's So Funny About Records und Musikjournalist Alfred Hirsberg ist am 18. August nach langer Krankheit mit 77 Jahren verstorben. Hirsberg gilt nicht nur als Erfinder des Begriffs Neue Deutsche Welle und Entdecker und Förderer wegweisender Bands wie Einstürzende Neubauten, Blumfeld, Abwärts, Palais Schaumburg, Jens Friebe oder Parole Trixi. Er vergaß ob des ruhelosen Förderns ständig neue Bands, außerdem offenbar auch hin und wieder den Etablierten ihre Tantiemen zu bezahlen. Für folgenden Satz möchte ich sogar mal Wikipedia zitieren, Zitat, dass ihm das Image des selbstlosen Idealisten und Pleitiers anhaftet, nebst der Methode, lieber zu viel als zu wenig zu produzieren, wird zuweilen auch als seine ganz spezielle Geschäftsmethode betrachtet. Rest in peace, Alfred Hirsberg.
Jawohl.
hat auf jeden Fall Pionierarbeit geleistet für die deutsche Indie-Musik.
Dann widmen wir uns nun den Alben des Monats mit Gast.
Woo.
Indie Album Reviews.
Und wir sind zurück mit einem Gast, diesmal bei den Reviews. Es ist Sebastian Golotze-Gloser, ein Kollege vom Uli, auch Sportredakteur beim Verlag Nürnberger Presse. Und Sebastian, du hostest zusammen mit Uli den ersten FCN-Podcast KADEP besagten Verlags. Schön, dich hier zu haben.
Ja, vielen Dank, dass ich mal Hochkultur machen darf.
Zeit wurde es, aber ich habe dich natürlich nicht einfach so eingeladen, sondern weil du auch zumindest einen semi-professionellen Musikjournalismus-Background hast.
Ja, semi-professionell trifft es ganz gut. Ich habe vor ungefähr 70 Jahren mal das Musikmagazin selfish.de mit ein paar anderen Leuten gemacht. Uns gab es online, einmal als Printausgabe sogar und dann auch als DJ-Team und als Radiomenschen. Aber es ist wirklich sehr lange her, sehr, sehr lange.
Wir schauen gleich mal, wie eingerostet du bist, denn du darfst unsere erste Platte des Tages vorstellen und eine viel erwartete dieses Jahr. Es handelt sich um das neue Album von Big Thief namens Double Infinity. Wie war dein Eindruck oder vielleicht magst du auch was zu deiner Beziehung zur Band allgemein sagen?
Ja, ich würde erstmal so ein bisschen das vortragen. Ich habe da was vorbereitet. Ich habe mal was runtergeschrieben. Ich habe heute meine erste Review geschrieben seit wahrscheinlich 17 Jahren. Und die lasse ich jetzt zur Aufführung kommen und dann können wir noch ein bisschen eintauchen. Versuchen, die eigenen Gefühle zu kontrollieren oder einfach loslassen, das ist das zentrale Thema auf Double Infinity, dem insgesamt sechsten Studioalbum der New Yorker Indie-Folk-Rock-Whatever-Band Big Thief um Sängerin und Gitarristin Adrian Lenker. Loslassen musste die Band vor den Aufnahmen zunächst einmal ihren langjährigen Bassisten. Statt sich nach einem neuen festen Mitglied umzusehen, luden sie sich einige GastmusikerInnen ein und sind vorerst nun ein Trio. Mit Double Infinity erfindet sich die Band nicht neu, bereits am Albumcover lässt sich aber erkennen, dass die Zeit, in der Big Thief eher zurückblickten als nach vorne, endgültig vorbei ist. Wie schon beim Vorgänger ist vorne drauf kein grobkörniges Familien- oder Bandfoto mehr abgebildet. Dem ohnehin schon sehr meditativen Zeitlupen-Folkrock ist noch mehr Psych beigemischt. Ich komme auch schon fast zum Ende. Und endlich weit in den Kosmos beamen lassen kann man sich mit diesem Album, ohne dabei den erdigen Sound von Big Thief und die mal konkret mal etwas abstrakter erzählten Geschichten von Lenker vermissen zu müssen. Double Infinity ist der Soundtrack für die letzten verbleibenden Spätsommertage oder wie Lenker im Interview mit Pitchfork sagt, "This album won't fix any problems, but hopefully it gives people enough juice to feel like there is magic in the world and still so much to live for and be here for, to energize us for what we are facing as a collective." Meine Beziehung zu der Band ist überschaubar. Und eure?
Du hast gerade eben das Cover erwähnt, ne? Mhm. Das Limetten-Cover. Also mit Ausnahme von The Velvet Underground halte ich Obst und Südfrüchte nie für eine gute Plattencover-Idee. Spätestens seit der Pearl Jam Avocado. Soll aber den Inhalt des Albums nicht schmälern. Der ist bedeutend geschmackvoller, wie ich finde.
Das Zitat, das du am Schluss zitiert hast, könnte man auch vor jedem Clubheimspiel über den Stadionlautsprecher durchsagen. Für mich ist tatsächlich das erste Album von Big Thief, das mich wirklich komplett gekriegt hat, weil ich finde, es ist kompakter und zugänglicher als der doch recht opulente Vorgänger und das strahlt von Anfang an so eine behagliche, manchmal fast schon meditative Wohlfühlatmosphäre aus, ist aber nicht so verhuscht oder so intim wie die letzte Platte, wo ich nicht so richtig den Zugang gefunden habe. Und ich finde, es gibt in den Arrangements ganz viel zu entdecken, auch wenn der Sound immer noch sehr organisch und unprätentiös klingt. Und meine Highlights wären jetzt wirklich Words mit diesen seltsam geloopten Ethno-Gesängen. Da plötzlich fegt so ein schräges Gitarrensolo dazwischen. In Los Angeles erinnert Adrian Lenker wirklich immer mehr an Joni Mitchell. Und dann ist natürlich dieser Hippie-Vibe in Grandmother Gonna Turn It All into Rock'n'Roll. Ich habe mal als Fazit auch geschrieben, perfekte Herbstplatte. Du hast gesagt, die perfekte Platte für die letzten Sommertage. Ich glaube, wir meinen das beide das Gleiche.
Du lieferst mir auch gleich das Stichwort, Uli. Hippietum auf höchstem Niveau attestierte die Zeit Big Thief unlängst. Und doch fragt man sich so ein bisschen, wofür diese vermeintliche Bewegung im aufkeimenden Autoritarismus der Gegenwart noch steht, wenn sich schon in den 80ern der große Joe Strummer zu dem Befund hinreißen ließ, dass ihre verbliebenen Anhänger nur noch komplette Apathie repräsentieren. Aber zumindest der Albumtitel, der weist auch so ein bisschen gen Transzendenz und verleitet Journalisten dann dazu, die beim Interview immer von Räucherstäbchen eingelullt werden, dann beim Anblick der mit Vorliebe in weite Leinen gekleideten MusikerInnen da zum Gebrauch des H-Worts. Wie beim Hören klar wird, liegt der Protest von Big Thief allerdings weniger in der Anprangerung der Umstände als in der demonstrativen Propagierung eines Gegenentwurfs aus Inklusion, Zusammenarbeit und das Zitat, das Sebastian am Ende verlesen hat, deutet es an Liebe. Und daher auch dieser kooperative Ansatz mit den Gastmusikern im Kollektiv. Und doch finde ich, dass diese aus Jam-Sessions entstandene Sound die emotionale Wucht ihres in der Vergangenheit oft nur spärlich instrumentierten Indie-Folks in so einer Art perkussiven Grundrauschen so ein bisschen einebnet und dem Ganzen ein bisschen die Tiefe nimmt für mich. Und gleichzeitig ist es aber irgendwie auch der einzige Weg aus der Sackgasse dieses limitierenden Genres, weil man eben mit den Klangkünstlern, die da dabei sind, mit Loops, Samples und Percussion sich auch ein Stück weit neue Sounds erschließt. Ja, andererseits, das schrillt halt auch gleich bei mir immer, wenn ich irgendwo ein Fell mit der Hand angeschlagen wird, der Weltmusikalarm. Habt ihr diesen Soundteppich irgendwie auch wahrgenommen?
Ich habe es mir auch notiert. Ich mit allem, was unter dem Label Weltmusik firmiert, kann man mich eigentlich jagen, aber hier dieser Sexmüter Grandmother, das passt schon. Also ich mag das. Ob es jetzt noch Folk ist, weiß ich nicht, aber es ist schön. Und im Visions wird der Sound des Albums vor allem wegen dem Produzenten Dom Monks mit dem von Crowded House verglichen. Mal abgesehen, dass ich von denen bloß Weather With You kenne und gar nicht mehr wusste, dass die noch existieren. Für mich klingt Big Thief hier eher, und jetzt nicht lachen, wie eine experimentierfreudige Indie-Version von U2 zu All That You Can't Leave Behind-Zeiten. Sowas wie Prog-Pop, wenn es sowas gibt.
Hört, hört.
Uli, was war deine Referenz?
Joni Mitchell hatte ich als Referenz.
Genau, und ich habe mir nämlich auch, es klingt Classic-Rockiger als früher. Hat so eine Erhabenheit, wie die schon nach Laurel Canyon und Fleetwood Mac so ein bisschen klingt. Nur, wie gesagt, dieser emotionale Gut-Punch ihrer Alben bis einschließlich Two Hands und vor allem von Lenkers Solo-Alben, der mir bei Dragon New Warm Mountain schon so ein bisschen gefehlt hat, den vermisse ich hier noch mehr. Und um noch komplett schizophren zu klingen, weil ich das Album eigentlich mag, während mir dieses Doppelalbum das letzte zu ausufernd war und mich zur Hälfte kalt gelassen hat, hätte es hier tatsächlich so ein bisschen mehr sein dürfen. Denn es gibt zwei Ausfälle, die mir nicht so taugen. Das eine ist das ziellose No Fear und das andere ist Happy With You mit seinen penetrant wiederholten Vocals. Das sind halt zwei von 9 Songs und da fällt es einfach mehr ins Gewicht, als wenn von den 20 Songs auf dem Album davor 2 nicht taugen. Aber insgesamt finde ich es trotzdem sehr gelungen.
Ist halt, ja, leichtfüßig, verträumt und beschwingt. Und von dem her persönlich.
Mir geht's auch ziemlich schizophren dabei. Ich mag's eigentlich. Und gleichzeitig, wenn's nicht erschienen wäre, hätte ich nichts vermisst. Das beste Big Thief-Album ist für mich das letzte Solo-Album von Adrian Lenker. Also, ja, keine Ahnung. Mir fehlt ein bisschen die Dringlichkeit, wie auf früheren Alben, wo es noch so ein bisschen vielleicht eher Indie-rockiger war. Und irgendwie hat man so das Gefühl, dass halt leider, ihr habt es schon erwähnt, das ist ja musikalisch dann irgendwie oder auch vom Genre irgendwo limitiert. Und in dem Fall finde ich es dann halt immer der Ausweg, dass man irgendwie ein bisschen experimenteller wird, was nicht völlig verkehrt ist, aber man hat es halt schon auch relativ oft gehört. Und ich weiß nicht, ob das Songwriting dann immer besser macht, nur wenn man dann vielleicht ein bisschen mehr noch mit Instrumenten oder mit Gästen experimentiert. Ich finde, es leidet dann ein bisschen darunter vielleicht die Songs an sich.
Ich finde, die Platte hat einfach so ein, ja, ich habe es gesagt, so eine Wohlfühlatmosphäre. Die hat so einen Gesamteindruck einfach, der gut tut. Ohne jetzt da einzelne Songs rauszugreifen oder zu sagen, der fällt jetzt ab. Ich finde, dass es in der Gesamtheit relativ homogen ist vom Sound her. Und irgendwie, man kann die Platte gut durchhören. Ich habe die mal das erste Mal gehört bei einer schönen Autofahrt bei Sonnenschein durch die Fränkische. Und da kam das wirklich gut. Es hat gut harmoniert und man hat sich einfach wohl gefühlt.
Ich denke, da kann niemand widersprechen.
Man sollte ja viel öfter durch die Fränkische fahren bei Sonnenschein, by the way.
Ich arbeite da.
Für all unsere nicht lokalen HörerInnen solltest du vielleicht ergänzen, dass es sich um die Fränkische Schweiz handelt. Ein Naherholungsgebiet bei uns in der Nähe.
Und Naturpark.
Um überzuleiten zu dir, Uli, deine Band heute, die ist für ihre Experimentierwut nicht so bekannt.
Ja, apropos verhuscht, ne? Ja.
Und Naherholung.
Genau. Aber dazu können wir bestimmt auf dem Motorrad gut durch die Fränkische fahren. Wir kommen zu den Hives mit ihrer neuen Platte The Hives Forever, Forever The Hives. An Hybris hat es den Hives hier noch nie gefehlt und dass sich die Schweden auf dem Cover ihres 7. Albums nur als Könige im stilvollen schwarz-weißen Ornat inszenieren, setzt der Selbstbeweihräucherung nur noch die Krone auf. Dafür bekommt das Volk auf dem programmatisch betitelten The Hives Forever, Forever The Hives auch, was es von den Regenten des skandinavischen Garagenrocks erwarten darf, wenngleich das Comeback-Album The Death of Randy Fitzsimmons einen Tick inspirierter wirkte und die Hitdichte von Veni Vidi Vicious nach wie vor unerreicht bleibt. Aber klassische Hives-Hymnen wie Enough is Enough, Hooray, Hooray, Hooray oder Bad Call machen einfach Laune. Beim knapp zweiminütigen Highspeed-Brett OCDOD darf es auch mal etwas heftiger zur Sache gehen. Paint a Picture punktet mit seinem plötzlichen Rhythmuswechsel im Refrain. Das an die Beatsteaks erinnerte Legalize Living gruft sich an einem hypnotischen Gitarrenriff entlang. Roll Out the Red Carpet ist der heimliche Hit der Platte. Dass Josh Homme beratend zur Seite gestanden haben soll, lässt sich am ehesten beim Cowbell-, Orgel- und Twang-Gitarrengetriebenen von Howlin' Pelle Almqvist extrem cool hingerotzten Bonner Rebel erahnen, während They Can't Hear the Music das klassische Punkrock-Zepter samt genre-typischer Hey-Rufe schwingt. Path of Most Resistance bereitet mit seinen Synthes schließlich den Weg auf den Dancefloor, wo der bollende Titeltrack die Krönungsmesse zum royalen Rave eskalieren lässt. Aber das zu kritisieren, wäre wohl glatte Majestätsbeleidigung. Wie seht ihr das?
Die ersten 4 oder 5 Songs des Albums gehen ab wie nichts Gutes und gehören für mich jetzt schon zum festen, künftigen Live-Kanon der Hives. Danach wird die Platte grundsolide und es ist auch gut so. Also Markenkernpflege mit ein paar neuen Farbtupfern. Fanboy-Herz, was willst du mehr? Ich bleib einer und darf mich in 3 Wochen in München mal wieder live davon überzeugen, wieso ich für immer ein Hives-Mann bleiben werde.
Mit krassen Vorbands.
Ja.
Yard Act und Spiritual Cramp.
Natürlich, deswegen gehe ich ja hin.
Aber wie euch das immer alles merken könnt.
die heißt, die sind nicht Radiohead. Und ihr Job ist auch nicht die Neuerfindung der Gitarrenmusik, sondern eigentlich das Gegenteil, nämlich das Konservieren des Arschtritts, den gut gemachter Rock'n'Roll eben austeilt. Und diesen Job erfüllen sie über weite Strecken dieses Albums mit Bravour, weil sie sich trotz minimaler Updates wie ein paar neuen Gitarrensounds ganz auf ihr Kerngeschäft besinnen. Und das liegt eben nicht in den ruhigen Momenten und den Exkursen in Genres abseits ihres patentierten Garagenpunks, der die letzten 3 Alben in Teilen so ein bisschen gehemmt hat. Meat and Potatoes, sagt man im Englischen, oder Malen nach Zahlen. Ein knackiges Riff, ein catchy Refrain, mal mit Call-and-Response-Vocals, mal allein von Howling Pelle Almquists Charisma getragen. Dance-Floor-kompatibles Tempo all the way, fertig. Der gelungene Tempowechsel, ich bin ja eigentlich kein Fan, in Paint a Picture, die Cowbell in Bad Call, der von The Cure's Let's Go to Bed geklaute Refrain von Legalize Living, alles nur Farbtupfer, die dem Ganzen zusätzliche Daseinsberechtigung verleihen, ohne dabei auf die Bremse zu treten. Anstatt mit die vielen Highlights hervorzuheben, ist es einfacher, die beiden Stellen zu nennen, wo sie ein wenig ins Schlingern geraten. OCDOD hätte in seinem Tempo der punkigste Hive-Song seit dem Debüt Barely Legal werden können, doch leider kann Almqvist mit Ende 40 hier nicht mehr ganz Schritt halten und klingt eher wie Jello Biafra ohne Taktgefühl. Mhm. Und leider hinterlässt der abschließende Titelsong mit seinem einfallslosen Strokes-Riff und dem schwachbrüstigen Ufter-Ufter-Refrain nicht den Trümmerhaufen, den das Album bis dato angebahnt hatte. Und dennoch mein Fazit, ihr bestes Album seit 20 Jahren und diese Leistung kann man gar nicht hoch genug schätzen. The Hives Forever, sage ich. Sebastian, was sagst du?
Da kann ich anknüpfen. Ich dachte eigentlich, dass die Geschichte der Hives bereits bei Tyrannosaurus Hives auserzählt worden wäre und war überrascht. Ich habe sie dann quasi nicht mehr verfolgt und höre mir dieses Album an und denke mir, wow, okay, es geht noch, auch wenn nichts an die ersten beiden Alben rankommt, allein schon von der Geschwindigkeit her. Die werden für immer ein Denkmal sein, dieser Musikgattung. Ich habe es gern gehört, war wirklich überrascht, wie man, ja, du hast schon gesagt, eigentlich was konservieren und eigentlich nichts Neues machen und trotzdem dann als alte, inzwischen doch wahrscheinlich ziemlich alte Männer noch so ein Album raushauen. Finde ich gut. Für einzelne Highlights, die habt ihr entweder schon genannt oder muss man den Clubfokus hören, habe ich jetzt nicht rausgesucht. Aber ja, warum nicht? Forever the Hives.
Apropos alte Männer, weißt du eigentlich, dass du vor ungefähr 70 Jahren mein Volontärsbetreuer warst?
Das stimmt, ja. Und eigentlich hätte es ja umgekehrt sein müssen, oder?
Und es ist trotzdem was aus dir geworden.
Ja, ich trinke Dosenbier während des Aufnahmen. Während der Aufnahme Bitburger Dosenbier.
Man muss lobend erwähnen, dass du extra auf der Arbeit geblieben bist, um noch in Ruhe mit uns aufnehmen zu können, so spät.
Psst, ja. Nicht so laut, das hört vielleicht jemand von der Arbeit.
Ja.
Ach, du stempelst, hast noch nicht ausgestempelt.
Ja, doch.
Ist die Zeitung schon fertig?
Ich glaube ja, aber ich gehe dann gleich nochmal runter und überzeuge mich.
Schau mal in die Rotation. Bitte, ob das alles noch läuft.
Ja, um dann zu merken, dass die Rotation inzwischen woanders ist als die Redaktion.
Ja, stimmt.
Gut, das ist jetzt noch mehr Insider als die Fränkische Schweiz. Also da hilft euch auch Google nicht weiter.
Aber das gefällt mir heute, dieser Kadepp-Vibe irgendwie. Das ist schön.
Ich habe auch von den jungen Volontärinnen, die hier heute auch noch feiern, hier ein bisschen im Verlag, habe ich auch noch drei Schlagwörter mitbekommen, die ich hier im Podcast erwähnen muss, so als Bingo-Challenge. Mal schauen, ob ich sie noch unterkriege.
Das heißt, du hast neue Hörerschaften gewonnen. Hörerschaften gewonnen für uns.
Ja, ganz gewiss nicht.
Ich glaube schon. Also von den 20 Leuten, denen ich das erzählt habe, kannten den Podcast immerhin zwei und jetzt vielleicht.
Und mich einer.
Genau. Mit wem? Ach, das ist der von Kadepp. Dann wussten sie alle Bescheid, aber naja, egal.
Ich muss wieder das Ruder rumreißen und Philipp, den Medizinball zu dir werfen.
Dankeschön.
Für dich ist es, glaube ich, der Höhepunkt des Jahres jetzt, oder?
Who knows? Aber die Mittwochsfrage lautet: Greift sie wieder die gute, abgehangene Rock'n'Roll-Regel, dass das Ende romantischer Beziehungen unter Bandmates fast immer zu kreativen Höchstleistungen auf dem Break-Up-Album führt? Die obligatorischen Rumors von Fleetwood Mac als Referenz dürfen da nicht fehlen. Aber gilt das auch für Bleeds, der neuen heißen Scheibe meiner heißgeliebten Südstaaten-Slacker-Selbsthilfegruppe Wednesday? 6 Alben in 7 Jahren sprechen auf jeden Fall für den ungebrochen hohen Output von Bandchefin Carly Hartzman und ihren Mitspielern, insbesondere natürlich ihrem, ja, nicht mehr ganz so frisch gebackenen Ex, MJ Lenderman. Da ich in Carly verknallt bin und auch MJ großartig finde, tut mir die Trennung natürlich leid. Allerdings, fuck, die neue Platte ist sogar noch besser als das grandiose Red Saw God, immerhin mein Album des Jahres 2023. Ich sag's euch, Bleeds ist das eigentliche gottverdammte Meisterwerk von Wednesday geworden. Und um mit der Rumors-Regel zu brechen, auf Bleeds spielt der Trennungsschmerz zwischen Hartz und Lenderman zwar eine tragende, aber keine Hauptrolle. Irgendwelche Einwände bisher?
Ich warte noch auf deine Begründung.
Weil MJ Lenderman scheint wieder mehr Nirvana und Sonic Youth als Tom Petty zu hören. Das tut dem Sound der Band sehr gut, wie man schon am wunderbar windschiefen Opener Reality TV Argument Bleeds vernimmt. Sie haben für das ganze Album eine ordentliche Schippe Grunge draufgelegt. Es kracht und Noise spürbar mehr als auf dem Vorgänger. Was nicht heißt, dass sie nicht auch harmoniesüchtiger Southern Rock und melodieverliebter Shoegaze zu kurz kämen. Überhaupt die Abwechslung. Also für mich als Lautleiche-Fetischist sind die Sprünge von anderthalbminütigen Hardcore-Punk-Fresse-Reinschlagern wie Wasp und offenkundigen Dinosaur-Junior-Verneigungen wie Townies zum melancholischen Alternative Country von The Way Love Goes oder einer zart-bitteren Spätsommerballade wie Elderberry Wine natürlich die absolute Glückseligkeit, eine Indie-Rock gewordene Himmelfahrt sozusagen. Ob West dabei für Wespe oder für weißes Arschloch steht, weiß ich nicht. Stimmt ihr mir musikalisch zu, bevor ich zu den Texten komme?
Ja, damit hast du auch schon meine halbe Review vorweggenommen,
ja,
wie es ja so üblich ist.
Ihr habt alle Pitchfork gelesen, oder?
Was den Sound angeht.
Nein, Visions habe ich gelesen.
Ach, die Visions gibt's noch.
Ich finde es im Gegensatz zu dir allerdings schade, dass sie ihre Country-Vibes vom letzten Mal, irgendein Journalist hat im Zuge von Red So God damals das Genre Country-Gaze erfunden, dass sie diesmal die so zurückgeschraubt haben und Xandy Kelmes Lap-Steel-Gitarre so eine untergeordnete Rolle spielt im Vergleich zum letzten Album. Das finde ich deshalb schade, weil sie sich damit selbst dieser Secret Weapon so ein bisschen berauben und es auch auf Kosten der Hooks geht, die bei Wednesday ja häufig instrumental sind und nicht von den Vocals kommen. Wenn man jetzt zurückdenkt an Songs wie Chosen to Deserve vom letzten Album, wo dieser Twang einfach das mitgetragen hat.
Ja, aber das sind ja alte Kamellen und alte Stilmittel, die brauchen wir jetzt ja nicht. Die hatten wir ja schon auf dem alten Album.
Ja, ich denke, das wäre noch nicht, das ist noch nicht totgenudelt. Aber ja, es scheint irgendwie fast, als wolle Hartzman sich bewusst von Lendermans Country-Anleihen hier distanzieren und ein noch reineres Indie-Rock-Album machen.
Ich bin einfach erstaunt, wie viel Musik ihr hört, wie viel Zeit ihr habt. Als die Review-Vorschläge hier kamen, war die Hälfte für mich komplett neu. Ich habe mich auch nicht geschafft, in das Gesamtöffere da einzuhören, sondern habe nur diese Platte jetzt angehört. Dachte mir am Anfang, ja, schöne Service-Platte, wer halt diesen Noise Whatever Sound mag. War dann aber tatsächlich auch überrascht, als diese Wendungen kamen. Du hast es gerade mit laut leise angesprochen, Philipp. Hat mir gut gefallen. Da hätte ich nicht manchmal gedacht, dass, also wenn man die Band vorher nicht kannte, nicht gedacht, welche Abfahrten das noch nimmt. Und ich bin die Abfahrten gerne mit runtergefahren. Auch gerne. Ich hatte noch Tempo 100, auch wenn schon nur noch die Abfahrt für 70 ausgewiesen war, und bin mit ihnen aus der Kurve geflogen. Hat mir gut gefallen. Hätte ich nicht erwartet.
Ich bin mir noch nicht sicher, was mir besser gefällt. Die zweite Staffel von Wednesday auf Netflix oder das sechste Album von Wednesday aus Asheville. Was aber auch daran liegt, dass ich die Staffel noch nicht zu Ende gesehen habe und auch das Album, glaube ich, noch ein paar Mal hören muss. Das war jetzt wirklich die Platte, die ich am wenigsten gehört habe von den heute zu besprechenden. Aber sicher ist, dass beide einen wohligen Gruselfaktor versprühen. Also immerhin singt Carla Hartzmann auch unter anderem über Serienmörder. Und das an Dinosaur Jr. bzw. Jay Maskis erinnerte Cover-Artwork würde sich Wednesday Addams in Nevermore bestimmt mit einem diabolischen Grinsen gerne übers Bett hängen. Insofern Grundsympathie für diese Platte. Ich finde auch ein bisschen schade fast, dass diese eher verträumten Country-Amerikaner-Klänge schon deutlich zurückgefahren wurden. Das habt ihr alle schon gesagt. Diesmal eher so dieser kratzbürstig schräger, bisweilen neusig abkippende Indie-Rock dominiert. Aber ich finde allein dieser leidenschaftliche Gesang von Carla Hartzmann ist so ein Alleinstellungsmerkmal. Also wenn sie da wie bei Pick Up the Knife oder in Wasp auch gerne so mal in dezente Hysterie umschlägt, das ist schon irgendwie eine Naturgewalt. Und ich muss es mir noch ein paar Mal anhören. Ich habe aber auch bei dem letzten Album im Gegensatz zu euch ein bisschen gebraucht, bis ich so richtig schätzen und lieben konnte. Ich glaube, es gelingt mir da noch, wenn ich es ein paar Mal höre. Momentan Wound Up hier, Townies und natürlich Elderberry Wine, für mich einer der schönsten Songs des Jahres, stehen momentan ganz oben auf der Liste. Es können aber noch ein paar mehr werden.
Gute Freunde dürfen sie auch Carlin nennen. Und ich muss noch was zu den Texten sagen, weil Bleeds ist vielleicht nur...
Ich wollte gerade sagen, das ist nicht nur dein Kosename für sie.
Ja,
Philipp,
weil Bleeds ist nicht bloß ein kleiner Schritt für Carly, sondern auch ein Riesensprung für ihre Lyrics. Also die erzählerische Dichte, die popkulturellen Referenzen und die Dringlichkeit in Form und Ausdruck ihrer Kurzgeschichten-Songs haben sich nochmal gesteigert. Also Hartzmann erschafft weiterhin hinreißende persönliche Panoptiken aus der Heimat der Rotnacken und Hillbillies von heute. Also den präfaschistischen USA kurz vor dem Zweiten Bürgerkrieg. Ihre Texte sind witzig, ironisch, schamlos, schmerzhaft. Mal ist sie angeekelt von ihren Protagonisten, mal von sich selber und trotzdem immer voller Einfühlungsvermögen. Und Südstaaten hin oder her, Hartzmann hat ihren Bukowski ohne Zweifel gelesen, versprüht dabei aber den Charme einer Emily Dickinson. Auf unsentimentale Weise so sentimental zu sein und einen Szenenstriptease derart lakonisch hinzulegen, das ist schon Kunst. Und Carly fühlt sich eben mit ihrer Nonchalance dann wirklich sehr in einen rein, dass ich ihr jedes Wort und all ihr Gejammer und Geheule und Gejaule auf der Stelle abkaufe. Ich liebe den Gesangsstil und das, was etliche meiner Testhörer auf Dauer als anstrengend empfinden, empfinde ich als pure Empathie. Das ist nämlich weit mehr als irgendeine Gen Z, Carolina Girlie, Gossenpoesie, sondern extrem originell, brillant beobachtet und fast schon Literatur.
Jetzt musst du noch William Faulkner erwähnen, damit alle Südstaaten-Klischees ausgeschlachtet sind. Ja, ich finde auch, wie Hartzmann so humorvoll profane Details aus dem Hillbilly-Kiffer-Alltag in den Appalachen beiläufig mit Gewaltexzessen und sonstiger Tragik kontrastiert. Das ist nicht nur Storytelling, das ist schon fast Worldbuilding. Und an Uli angelehnt, Elderberry Wine, für mich auch einer der Songs des Jahres auf jeden Fall, sticht in seiner Klarheit da heraus wie eine Blume aus dem Noise-Morast. Ich möchte am Ende noch meine liebste Textzeile erwähnen, bevor ich sage, dass das Album definitiv für mich noch einige Hördurchläufe brauchen wird. Ich möchte die Jahrestop 10 noch nicht ausschließen, aber ich muss einfach sehr viel mehr Zeit noch damit verbringen. Das ging mir bei Red So God aber genauso. Was ja am letzten Endes dann, wenn man unsere Jahreslisten aggregiert, tatsächlich unser gemeinsames Album des Jahres war, vor 2 Jahren. Aber genau, die Zeile aus Fish Pepsi: We watched a fish concert and human centipede. Two things I now wish I had never seen.
Geht mir genauso, bis auf das Fischkonzert.
Magst du Fisch?
Nein, ich habe das Fisch noch nie gesehen, aber den Film habe ich schon mal gesehen und ich hätte mir gewünscht, ihn nie gesehen zu haben. um meine eigene Eingangsfrage zu beantworten, ein ganz klares Jein. Ja, die Platte hätte ohne den Beziehungssplit womöglich nicht ganz so leidenschaftlich geklungen. Nein, weil das Album auch Gary King gewidmet ist, einem inzwischen verstorbenen Förderer der lokalen Bands und Musiker in North Carolina, in dessen Dunstkreis und auf dessen Anwesend auch Wednesday wandelten. Es geht also nicht um verletzte Egos oder gar irgendwelche Rosenkriege, es geht um die Musik. Und aus Bleeds blutet die beste Rockmusik des Jahres. Punkt, Punkt, Komma, Strich.
Mal schauen, ob wir am Ende des Jahres alle zu diesem Urteil gelangen. Ich mache den Abschluss mit der Band Shame und ihrem neuen Album Cutthroat. Für immer zweite Reihe schien die Devise, nach der die britische Post-Punk-Band Shame auf ihren ersten drei Alben zu agieren schien. Man schrieb zwar durchweg spannende und gute Songs, die sich neben vereinzelten Pop-Momenten vor allem durch eine gewisse Kratzbürstigkeit und Laissez-faire-Attitüde auszeichneten, aber dieses Level-Up-Moment, das Shames ehemalige Support-Band Fontaines D.C. mit ihrem letzten Album suchten und fanden, das schienen sie bewusst auszusparen. Nur ist die Romance Shames Sache nicht, denn frei nach Team Scheiße sind alle ihre Finger Mittelfinger. Aus Stahl, wie sie schon auf Food for Worms vor zwei Jahren klarstellten. Und so geht es diesmal laut Pressetext inhaltlich vor allem wieder gegen die Cowards, Cunts und Hypocrites. Als ich die erste Single Cutthroat dann hörte, den Titeltrack, dachte ich trotzdem, okay, jetzt scheinen sie es zu wissen wollen. Da traf ein muskulöses Riff auf halbgerappte Vocals und einen vermeintlich gelangweilt gesungenen, aber eingängigen Refrain. Es war, als hätte gerade jemand die Chili Peppers neu erfunden. Ein Eindruck, der sich quasi als multiple Persönlichkeitsstörung durch das ganze Album zieht, was es gleichzeitig enorm spannend, aber stellenweise auch etwas beliebig erscheinen lässt. Aber mehr dazu sage ich gerne gleich, bevor ich eure Eindrücke einhole. Uli, ich weiß, du hast auch schon eine Vorbeziehung zu Shame.
Food for Worms war 2023 zumindest in meinen Top 15, wenn du das meinst. Mhm. Ja, also ich mochte die Band schon immer. Und ich finde tatsächlich, sie werden von Album zu Album besser. Also sie haben irgendwann im Interview haben sie die Platte als Joyride bezeichnet und ich finde genau das ist es. Unglaublich abwechslungsreich und kurzweilig und du hast schon angesprochen, so diese erfrischende Fuck you-Attitüde. Die machen einfach ihr Ding, musikalisch, textlich. Es gibt, Cutthroat, du hast schon angesprochen, ein perfekter Indie-Rock-Hit. Du hast diese erwartbaren, lärmenden Post-Punk-Stücke wie Cowards Around, Nothing Better. Du hast aber auch eine klassische Britpop-Hymne mit Oasis Vibes, Quiet Life. Packshot erinnert mich an Murder Capital, Spartak an Adam Green. Also ich finde die Platte wirklich wahnsinnig abwechslungsreich, wahnsinnig unterhaltsam. Dann kommen noch am Schluss diese elektronischen Spielereien dazu, was dann dem Wahnsinn so ein bisschen die Krone aufsetzt. Und ich finde auch, dass sich Charlie Steen vor Grian Chatten oder James McGovern, also den zwei noch etwas bekannteren Rivalen, nicht verstecken muss. Und bei mir ist es definitiv wieder eine Top-10-Platte, das mal sogar. Also ich bin dezent begeistert.
Muss man hier eigentlich alles gut finden?
Nein.
Nein. Nein, du darfst richtig draufhauen. Oh,
hau weg, die Scheiße.
Ja, es ist komisch. Eigentlich alles, was Uli gerade aufgezählt hat, müsste eigentlich dafür sprechen, dass mir das Album total taugt. Und vielleicht habe ich es nur einfach noch nicht oft genug gehört. Aber tatsächlich ging es mir so, dass alles irgendwie okay ist. Und trotzdem bei mir am Ende der Eindruck war, ich brauche es einfach gar nicht. Ich habe es alles irgendwie schon mal gehört und dann besser oder irgendwie spektakulärer, radikaler, was auch immer. Die Fuck you-Attitüde, ja, schön, aber auch die haben wir jetzt oft gehört. Vielleicht werden wir es in den nächsten Jahren noch viel öfter hören, wenn ich mir so die Entwicklung der Welt anschaue. Die aktuelle Lage erzeugt ja meistens auch eine gewisse Gegenkultur. Das heißt, vielleicht kommen noch 30.000 Alben dieser Art. Aber ja, ich habe es durchgehört, dachte mir dann bei Spartak, na, das ist bestimmt die Single. Und dann schaue ich drauf und es ist die Single, wenn es sowas wie Singles überhaupt noch gibt heutzutage. Zumindest gibt es ein Video dazu. Und ja, alles schön und gut, aber um hier einen Gegenpunkt zu setzen, in meine Jahrestop 10 wird sie nicht kommen.
Dann bedanken wir uns an dieser Stelle bei Sebastian Kloser
für den Besuch.
Ja, darf ich noch kurz die drei Sachen sagen, die ich einbauen muss?
Sagen darfst du hier alles, du musst halt nur mit den Konsequenzen leben.
Ja, ich muss noch kurz Blumenkohl sagen. Liebe, Glaube, Liebe, Glaube, Leidenschaft und Metal.
Alles untergebracht.
Mich wundert es übrigens, dass keiner von euch den Vergleich zu den Viagra Boys bringt. Ich finde, Shame erspielt sich hier eine gewisse Narrenfreiheit und es macht schon Laune. Also ich finde es gut, wenn man sich nicht mehr ernst nimmt, kann man bei mir nur gewinnen. Und wer sich traut, ein Album mit den Versen einzuleiten, Beautiful Naked Women, Fall Out the Sky, Motherfucker, I Was Born to Die. Der hat offenbar gar nichts mehr zu verlieren. Also kann ruhig weiter so gehen. Und ich finde es auch eine schön tanzbare Platte.
Ich würde es jetzt mal beispielhaft mit Wet Leg kontrastieren für dich, Philipp, die ja einigermaßen ähnliche Musik machen, aber einen sehr klar definierten, um nicht zu sagen etwas eintönigen Sound haben, der allerdings
unverkennbar ist. Dankeschön, Max, war nett, dass du auch da warst.
Ja, sag noch deine drei Wörter.
Also hier höre ich, wie gesagt, im Titelsong und später bei Afterparty den funky Rap-Rock der Chili Peppers. Auf Quiet Life dann den leicht bluesigen Folkrock der Libertines, auf Nothing Better, To and Fro und Screwdriver den bassgetriebenen Postpunk der frühen Idols, auf Spartak die Schrammelgitarren der Strokes und auf Axis of Evil Franz Ferdinand, wenn Charlie Steen zum sexy elektronischen Groove so lasziv croont wie sonst nur Alex Capranos. Und es ist alles gut gemacht, instrumental spannend und meist auch catchy in den Refrains. Und hat dadurch, wie immer bei dieser Band, einen enorm hohen Wiederhörenswert für mich. Nur Shame selbst finde ich kaum auf diesem Album. Bis auf in drei Songs. Das angestrengt eintönige Chaos Around, die grandios kontrollierte Noise-Explosion Packshot und den zweiten Hit der Platte. Nothing Better. Den fünften Song meine ich. Ich komme gerade nicht auf seinen Namen. Der mich angenehm an ihre Breakout-Single One Rizzler von Songs of Praise erinnert. Also kurzum, dieses Album macht mir richtig Spaß, nur um in höhere Sphären vorzustoßen, bräuchte es einen roten Faden. Den finde ich noch. Damit schließen wir die großen Reviews für heute. Aber Philipp, du hast noch ein paar sonstige Empfehlungen für diesen Monat.
Ja, genau.
Oder die vergangenen zwei Monate.
Eben, deswegen habe ich auch mal zwei Platten. Wer hätte es gedacht, die Black Keys haben die Kurve wieder gekriegt und sind jetzt eine Indie-Pop-Band geworden. Könnte man meinen, wenn man das neue Album No Rain, No Flowers anmacht, sind sie natürlich nicht. Natürlich wird alles noch vom Blues grundiert, nur eben mit der denkbar weitesten Überbauten aus Pop, Soul, Funk, Country, was weiß ich. Eine Mods-Gaudi und noch einen Ticken mitreißender, wie ich finde, als das Vorgängeralbum Ohio Players, das ich auch schon toll fand. Ich bleibe also auch ein Black Keys-Mann. Bei all dem Spaß darf man aber auch Van Holzen nicht vergessen. Und nein, aus mir spricht nicht nur der Ulmer Lokalpatriotismus, wenn ich euch ihr neues, inzwischen schon viertes Album, Solang die Erde sich dreht, ans Herz lege. Die drei Ulmer sind mit Mitte 20 aus meiner Sicht immer noch verdammt jung, wirken aber fast schon abgeklärter als die Nerven, denen sie ja auch soundtechnisch auf die Pelle rücken. Allerdings mit viel mächtigeren Riffs und einer schönen Breitseite Stoner und sogar kleineren poppigen Indie-Disco-Exkursen. Wieder eine erstklassige Platte von einer Band, die noch kein schlechtes Album gemacht hat oder schwaches Album. Also Heiligsblechle, Burber, macht weiter so.
Es waren jetzt zwar zwei Monate seit der letzten Folge, aber ich habe trotzdem nur drei Alben, die ich noch empfehlen möchte. Das erste hätte eigentlich noch auch eine lange Review verdient gehabt, deshalb mache ich jetzt eine mittellange draus. Müsste man die wichtigste Person für den Indie-Rock der letzten 30 Jahre benennen, man käme nicht an Mac McCann vorbei. Als Gründer von Merge Records ebnete er Bands wie Arcade Fire, Spoon und zuletzt Waxahachie den Weg von den ganz kleinen Clubs bis zu den Grammys. Sein größtes Verdienst könnte darüber glatt in Vergessenheit geraten. Als Sänger und Songwriter von Superchunk in 36 Jahren Bandhistorie kein einziges schlechtes Album gemacht zu haben. Und daran ändert nun auch das 13. Songs in the Key of Yikes und der Abgang ihres legendären Schlagzeugers John Worster nichts. Im Gegenteil, nach dem ruhigeren Wild Loneliness hat man das Tempo wieder angezogen, die Verstärker aufgedreht und frönt dem Powerpop der 90er so zwingend wie seit dem Comeback-Album Majesty's Shredding von 2010 nicht mehr. Besonderes Augenmerk scheint McCann diesmal auf die Refrains gelegt zu haben, die sich nicht nur im Falle offensichtlicher Hits wie No Hope, Care Less und Stuck in a Dream unmittelbar in den Hippocampus fräsen. Und so darf das dann gerne noch weitere 36 Jahre gehen. Dann wäre McCann 94, aber so fit wie er immer noch aussieht, habe ich da keine Zweifel. Und dann habe ich noch ein Wettrennen um den Black Country New Road Soundalike Preis zwischen Racing Mount Pleasant aus Michigan und ihrem zweiten selbstbetitelten Album und Lex mit 2S aus London mit ihrem Debüt Unreal. Beide orientieren sich eher am düster melancholischen Sound von Ants From Up There, wobei Racing Mount Pleasant eine ähnlich imposante Bläsersektion auffahren und insgesamt ein bisschen postrockiger zu Werke gehen, während Legs reduzierter klingen und mich des hohen Spoken Word-Anteils auch ein wenig an Dry Cleaning erinnern. Beides aber sehr empfehlenswert. Und dann habe ich zum Schluss noch einen Buchtipp, nämlich Such Great Heights, The Complete Cultural History of the Indie Rock Explosion von Stereogum-Autor Chris DeVille. Die gibt's leider bisher nur auf Englisch. Wer aber auf unter 300 Seiten die Entwicklung des angloamerikanischen Indie-Rocks von Pavement bis Phoebe Bridgers in einem Parforce-Ritt erklärt bekommen möchte und nebenbei noch 500 weitere Bands, von denen selbst ich einige nachschlagen musste, genamedropped bekommen möchte, der findet hier ein atemloses Vergnügen. Ebenso atemlos geht's weiter zu unserem Geburtstagskind, das gleichzeitig den Headliner einläutet. Auf der anderen Seite des Jingle.
The good old days. Der Headliner.
Unser heutiges Geburtstagskind ist ein derartiges Monument von einem Album, dass wir ihm und seinen Einflüssen gleich noch den Headliner dazu widmen wollen. Im September 2000 veröffentlichten At The Drive-In nämlich auf Grand Royal, dem Label der Beastie Boys, Relationship of Command, das ich, ohne mit der Wimper zu zucken, unter meinen Top 5 Alben aller Zeiten listen würde. Eine Einschätzung, mit der ich in dieser Runde auch nicht ganz allein auf weiter Flur bin, nehme ich an. Und dass man dieses Album kann man gewissermaßen als den Kulminationspunkt des Post-Hardcores der 90er betrachten, bevor sich das Genre mit zunehmendem kommerziellen Erfolg in den 2000ern dann wandelte und mit Bands wie Thrice, Alexis on Fire und hierzulande Boyz II Fire mit Emo und Metalcore vermählte. Was At The Drive-In aus der texanischen Grenzstadt El Paso neben der lateinamerikanischen Herkunft ihrer Mitglieder, die sie stolz samt Landesflaggen im Booklet auflisteten, so hervorhob, das war ihre chaotische und unbändige Energie als Liveband, die mich auch heute noch regelmäßig in ein YouTube-Rabbit-Hole entführt. Und mit Relationship of Command gelang es ihnen unter der Ägide von Ross Robinson, auf den wir später sicherlich nochmal zu sprechen kommen, erstmals diese Energie 1:1 auf Platte zu bannen, bevor sie kurz darauf unter dem Druck des Durchbruchs implodierten. Bevor ich jetzt weiter monologisiere, aber erstmal eure Eindrücke und Erinnerungen zu Band und Album und Sebastian, dieses Album ist der Grund, warum du heute hier bist, deshalb hätte ich gern deinen Senf gehabt.
Ja, vielen Dank. Auch wieder schön, da nochmal abzutauchen, auch wenn ich das Album wahrscheinlich bestimmt jedes Jahr mindestens einmal höre und gehört habe, seitdem es rauskam. Ist bei mir auch in meinen Top 10 ever, ever, forever, at the Drive-In forever oder so ähnlich. ja, es war, du hast schon gesagt, so vielleicht dann so dieser ja, Weggabelungspunkt für den Post-Hardcore. Tatsächlich ist es ja von meinem Alter her habe ich davor nicht wirklich so viel Post-Hardcore gehört. Ich habe ein bisschen Ross Robinson Weg bin ich gegangen. Ich habe davor einfach noch in der Zeit viel New Metal gehört. Und der mir dann irgendwann überdrüssig wurde und genau in dem vielleicht richtigen Moment kam dann At The Drive-In um die Ecke und haben mich dann eben in eine andere Welt entführt. Ich kann gar nicht mehr sagen im Nachhinein, was der erste Berührungspunkt war. Ich habe irgendwie so ein bisschen, natürlich müsste es eigentlich One Armed Sister wahrscheinlich gewesen sein, aber ich glaube sogar, dass es vielleicht das Video zu Inverted Litter Department war. Dieses unfassbare Schwarz-Weiß-Manifest, über das wir vielleicht auch noch ein bisschen dann sprechen können. Eigentlich ja so ein ganz anderes Lied auf diesem Album, aber das hat mich so mitgenommen und tatsächlich, wenn man davor viel New Metal gehört hat und dann vielleicht auch mal Hardcore, dann waren das halt immer im Prinzip irgendwelche weißen Dudes aus Washington oder von der Westküste oder aus New York und das war schon auch, ohne jetzt in positiv Rassismus abzugleiten, aber das war schon damals irgendwie ein neuer, wie soll ich sagen, neuer Ansatzpunkt, mal Typen zu sehen, die da mit dem Afro irgendwie auf der Bühne standen und ja, eben, du hast schon ein bisschen die Wurzeln angesprochen, so ein bisschen eine andere Herkunft hatten und eben dann vielleicht auch deswegen die Musik ein bisschen anders interpretiert haben als andere Bands. Das, ja, diese Energie, die hat mich damals wahnsinnig mitgenommen. Ich kann noch 20 Minuten weitersprechen, aber vielleicht kommt ihr erstmal mit rein bei dem Thema.
Ich muss erst einmal zu dem Thema voller Stolz sagen, dass ich mal am Nebentisch saß, als Cedric Bixler und Omar Rodriguez Lopez vor Mas Volta Konzert in München Pizza gegessen haben. Und ich hatte ein bisschen Angst damals und war zugleich aber überrascht, wie wahnsinnig dünn die beiden sind. Also es ist unfassbar, ich habe noch nie so dünne Menschen gesehen. Und sie haben trotzdem eine ganz...
Das hat sich mittlerweile im Fall von Cedric Bixler
zumindest gelegt. Ja, ist ja ein paar Jahre her, aber sie haben ihre Pizza aufgegessen, also erstaunlich. Ja, so viel dazu. Und ja, die Platte, ich habe Gott sei Dank im Gegensatz zum Kollegen Golotze nie New Metal gehört. Ich musste auch nicht gerettet werden. Wenn, dann habe ich eher so diesen klassischen Discord-Hardcore aus den 80er, 90ern, bin ich eher damit sozialisiert worden. Aber die Platte war dann schon auch für mich irgendwie, wie soll ich es jetzt formulieren, ein kleiner Wendepunkt. Es ist einfach Musik, die schwer in Worte zu fassen ist, weil sie wirklich so für Energie birst und so diesen puren Wahnsinn und düstere Melancholie vereint und wahnsinnig komplexe Arrangements auffährt, die aber trotzdem auf eine seltsame Weise eingängig sind und dazu noch diese kryptischen Texte und dieses manische Geschrei von Cedric Bixler. Also das war so im als Gesamtkunstwerk, sage ich mal, wirklich eine Platte, die mich schwer bewegt hat. Und man muss damals ihr habt es ja schon angesprochen, die Entstehungsgeschichte sehen, dass ja vorher wirklich viele Diskussionen gab nach dem Wechsel zu Virgin bzw. Grand Royal, ob das jetzt so der übliche Ausverkauf und Kommerz ist und dann auch noch von Ross Robinson produziert. Und ich fand, selten war eine Platte für diese ganzen reflexhaften Bedenkenträger so ein Schlag in die Fresse und so eine Erfolgsgeschichte, wie sich es dann später herauskristallisiert hat. Also auf jeden Fall nicht unbedingt meine Top 5 Platten, da habe ich noch ein paar andere, aber Top 20 kriegt sie bei mir auch.
Nach 43 Podcast-Folgen ist es jetzt, denke ich, an der Zeit, dass ich mich endgültig disqualifiziere. Ich bin ja kein Kost- und kein Post-Hardcore-Verächter, aber ich bin auch kein großer Fan von At The Drive-In. Ich mag der Mars Volta nicht und Sparta geben mir auch nicht sonderlich viel. Ich halte das, was Cedric Bixler, Zavala und vor allem Omar Rodriguez Lopez seit 24 Jahren machen, wenn es denn Marokkenmusik und nicht Reggae, Dub, Fusion, Jazz oder Elektromist ist, für überkandidelt, prätentiös, selbstverliebt und vor allem selbstgenügsamen Klugscheißerrock nicht verwechseln mit Besserwisser Prog und Schlaumeier Metal. Mir macht es schlichtweg keinen Spaß, das zu hören. Einige dieser Vorwürfe mache ich auch ihrem Schaffen vor 2001. Aber selbst ich, Idiot, kann mich der schieren Wucht von Relationship of Command nicht entziehen. Allein schon dieser fast schon übergriffige Opener, Arcarsenal, mit Have You Ever Tasted Skin, Sink Your Teeth Into. Alter Schwede, man muss nicht viel von der Materie wissen, um zu verstehen, dass das hier der Einstieg in ein, ja, Ausnahmealbum ist. Ich kann es nicht besser beschreiben als ein kinetisches Album, das den Hardcore, den es vor ihm gab, irgendwie sogar lächerlich erscheinen lässt. Und mit Iggy-Bonus.
Ich habe dieses Album mir zweimal gekauft, weil ich es nämlich zwischendurch umgetauscht habe. Die Geschichte dazu muss ich erzählen. Ich war 15 und stand tatsächlich eine Mini-Review in unserer heimischen Fernsehzeitschrift, der TV-Spielfilm, die zwischenzeitlich immer mal ganz coole Platten reviewt hat.
Das kann ich bestätigen, ja.
TV-Spielfilm, die Super Suckers und Grand Heart zum Beispiel kennengelernt. Und in dieser Kurzreview wurde Relationship of Command mit Rage Against the Machine, die ich damals sehr mochte, verglichen. Und also habe ich sie mir blind gekauft und dann zu Hause festgestellt, dass ich vielleicht doch noch etwas zu jung bin, um das zu verstehen. Und habe sie dann gegen irgendeine andere New-Metal-Platte, glaube ich, umgetauscht, nur um sie mir ein halbes Jahr später wieder aufs Neue zu kaufen, als ich es dann tatsächlich gecheckt habe. Und ja, seitdem ist es ein Album fürs Leben geworden. Ich finde, mein Punkt vorhin, eben dieser, sie haben es geschafft, ihre Energie von der Bühne hier auf die Platte zu bannen. Und ich glaube, dass Ross Robinson, ein Typ, der vorher die Korn und Limp Bizkit produziert hat, da einen maßgeblichen Anteil dran hat, weil er eben die Band live hat spielen lassen. Es gibt da, danke an den Thomas, der mich nochmal auf dieses Video hingewiesen hat, von Rick Beato, diesem YouTube-Rock-Influencer oder was auch immer, gibt es ein Video, wo er One-Armed Scissor auseinandernimmt und die einzelnen Tonspuren abspielt. Und man hört wirklich auf dem Drum-Track im Hintergrund Cedric schreien. Also das ist wirklich alles in einem Raum entstanden. Und die einzelnen Spuren sind für sich genommen völlig schief. Erst im Zusammenspiel ergibt sich daraus dieses nicht nur aggressive, sondern eben auch so leicht ins Ohr gehende. Und das spricht einfach für die wahnsinnige Energie dieser Band und eben auch für Robinsons Ansatz, irgendwie immer die Band auf ihren Kern runterzubrechen. Das hat er ja bei Korn auf den ersten beiden Alben auch gemacht. Er nimmt sich ja besonders immer die Sänger zur Brust und macht die richtig fertig. Ich glaube, bei Jonathan Davis hat er damals im Aufnahmeraum den so lange an seinen Vater zurückerinnert, bis der dann schluchzend auf dem einen Lied da seine Zeilen wimmert. Und das ist halt diese pure Authentizität, die er da rauskitzelt. Zuletzt auch mit Touche Amore wieder ein sehr gutes Album produziert. Und man muss Ross Robinson auch zugutehalten, er hat auch Burn Piano Island Burn von den Blood Brothers produziert, auch eins meiner Lieblingsalben, und Glassjaw, die ich auch sehr mag. Also ihn auf New Metal zu beschränken, wäre, glaube ich, unfair.
Ja, ich finde auch sehr spannend, dass halt eben er sich dann, glaube ich, auch so ein bisschen von diesem ganzen New Metal dann irgendwann so distanziert hat. Ich habe vorhin Selfish, unser Magazin von früher, erwähnt. Man findet es leider nicht mehr im Internet, weil wir irgendwann gehackt wurden, aber es gab ein Interview in der Zeit bei uns mit At The Drive-In, und da haben sie dann die Anekdote erzählt, dass Ross Robinson immer während der Aufnahmen zu dem Album immer halt quasi neue Bewerbungen geschickt bekommen hat von irgendwelchen New-Metal-Bands, die auch noch irgendwie auf den Zug aufspringen wollten. Und die hat er dann immer höhnisch in die Mikrowelle gelegt und hat diese Bewerbungs-CDs von diesen Bands quasi geröstet oder wie auch immer man das nennen will, in der Mikrowelle. Und sie haben sich da alle sehr lustig drüber gemacht. Und von ihm stand, glaube ich, auch tatsächlich damals der Satz, dass Linkin Park der Sargnagel des New-Metals sein werden. Also er hat irgendwie da, glaube ich, gemerkt, okay, da geht auch irgendwas zu Ende. Und ich finde es auch ja ganz schön, dass da das trojanische Pferd sozusagen auf dem Artwork ist, weil es so ein bisschen für mich auch passt, dass ich eben, ich habe es ja schon beschrieben, ich habe davor eigentlich eher andere Musik gehört, und dieses Album ist wie ein trojanisches Pferd, weil es diesen Sound dann doch hat, mit dem man vielleicht irgendwelche New Metal oder auch schrägstrich einfach nur Metalheads angesprochen hat oder auch Hardcore-Leute, und die dann so auf eine andere Reise mitgenommen hat. Wenn man so die Alben von At The Drive-In davor noch angehört hat, die waren eigentlich ein bisschen musikalischer, aber ein bisschen dünn produziert, und dann kam eben dieser fette Sound, der es dann, glaube ich, einer größeren Masse ja möglich gemacht hat, da irgendwie einzusteigen. Omar Rodriguez hat später ja irgendwann gesagt, dass er total unzufrieden war mit im Nachhinein mit dem Sound oder zumindest mit dem Mix. Er hat gesagt, es klingt sehr nach Plastik und eben nicht so, wie sie eigentlich dann live gespielt hätten. Weiß nicht, ob es Kritik an Ross Robinson war oder dann vielleicht auch am Mischer Andy Wallace, der hat unter anderem Slayer gemischt und viele, viele andere große Bands. Der dürfte schon auch ungefähr gewusst haben, was er da tut, aber ja, passt vielleicht ein bisschen zu dem, was Philipp gesagt hat, dass Omar Rodriguez dann ja eben eher so der experimentelle Freigeist ist, und kann man sich schon vorstellen, dass ihm das Album vielleicht dann doch irgendwie zu glatt war im Nachhinein. Aber letztendlich hat es natürlich mit dafür gesorgt, dass das eben so ein breites Publikum gefunden hat. Wobei man ja lustigerweise auch sagen muss, dass sie eigentlich den Erfolg quasi gar nicht mehr als Band wahrgenommen haben, weil im Prinzip die Auflösung, zumindest die zwischenzeitliche, ja so schnell nach dem Erfolg eigentlich passiert ist. Also ich glaube, du hast gesagt, im September kam das Album raus. Im März darauf haben sie sich aufgelöst. Sie haben, glaube ich, zum Beispiel in Deutschland noch vor der Veröffentlichung getourt, in eher kleineren Clubs. Man mag sich gar nicht vorstellen, wie es ausgesehen hätte, wenn da das Album schon rausgekommen wäre.
Man wäre auf jeden Fall gern dabei gewesen. Uli, warst du's?
Nein, bei Mars Volta dann, aber At The Drive-In habe ich auch nie gesehen.
Ich habe das erste Mars Volta Deutschland-Konzert gesehen. Das war auf dem, ich hau das jetzt einfach raus, liebe HörerInnen, korrigiert mich, aber ich bilde mir ein, es war auf dem Terremoto Festival 2004, das war der Nachfolger von Bizarre, der, glaube ich, nur ein Jahr stattgefunden hat, und da habe ich unter anderem das erste Billy Talent Deutschland Konzert gesehen und ich glaube auch das erste Mars Volta. Nee, das kann jetzt sein, 2004, wann kam die Lost in the Comatorium? Nee, 2004 oder 2003. Aber auch dieses Album finde ich noch sehr, sehr, sehr gut. Aber danach wird es dann schon ein bisschen
anstrengend,
zäh und anstrengend und ja, arg broke für mich. Ja.
Finde aber, dass Sparta durchaus hörenswerte Platten noch gemacht hat. Also die anderen drei. Und auch das gab es nur da eine Platte, Anti-Mask. Dieses Projekt von Bixler und Rodriguez müsste so 7-8 Jahre her sein, glaube ich. Fand ich auch sehr, sehr
mit Travis Barker am Schlagzeug. Das war nicht progig, das war relativ straight.
Ja, war eher indie-rockig und die fand ich richtig gut.
Ja, mich hat gerade eben erinnert, Ross Robinson, der CDs röstet. Ich habe damals meine New-Metal-Phase aus Fremdscham beendet, indem ich Chocolate, Starfish und Hot Dog Flavored Water ins Lagerfeuer geworfen habe. Und da ich jetzt ja hier der Kritiker bin, mich stört an der Platte, an ihrem größten Hit, also an One Armed Scissor, dass Bixler den Refrain in der falschen Tonhöhe singt. Also nicht Auto-Tune, sondern Out-of-Tune. Und das, obwohl er doch ein singender Zack de la Rocha ist. Das stört mich ein bisschen. Ja, und klar, wer sich Ross Robinson ins Studio holt, muss damit rechnen, dass er fetter als Fett produziert wird. Viele finden ja, das passt zur Energie der Band. Ich finde, das mag für Footballstadien gelten. und für steroide frühstückende Affenmenschen, die sich zum Pickel ausdrücken, am liebsten Brickstuff anhören. Ich finde aber ein bisschen mehr Kratze und Garage, also ein bisschen, so eine Prise Albini wäre ein Song dienlicher gewesen, weil sich ja die Eigenenergie der Songs dann verstärkt hätte, statt dass man einfach nur die Energie der Darbietung verstärkt. Das klang auf dem Vorgänger in Casino Out besser oder passender. Aber das ist Meckern auf allerhöchstem Niveau. Nur damit ich irgendwas Kritisches gesagt habe.
Ja, das kann ich aber nicht gelten lassen. Das ist auf keinen Fall ein überproduziertes
Album. Nein, aber es klingt so fett. Es klingt so wuchtig.
Ja.
Es scheppert mir nicht genug im Hintergrund.
Okay, ich habe vorhin dieses Album als den Kulminationspunkt des Post-Hardcores der 90er bezeichnet, weil es, glaube ich, auf vielen Schultern steht, aber das Ganze dann doch einen Schritt weiter gedacht
hat. Ja, und ich glaube übrigens, der Rolling Stone oder Musik Express hat Relationship of Command damals das erste wahre Rockalbum des neuen Jahrtausends genannt und ich glaube, das ist korrekt. Und dazu muss ich nicht mal ein Fan der Band sein.
Ich finde aber tatsächlich, es hat zwar viele Bands beeinflusst, aber ich kann keine Epigonen da jetzt wirklich ausmachen, die den Sound jetzt übernommen hätten. Vielleicht noch ein Ticken, die Band Thursday, wenn die euch was sagt, die sich weniger diesem Kajal-Sound, der dann gefolgt ist, gefolgt sind und ein bisschen mehr an den 90ern orientiert haben. Aber ansonsten finde ich, dass es die 90er mit Relationship of Command tatsächlich enden und dann was Neues beginnt.
Ja, das ist ja eben auch das Erstaunliche, wenn man das jetzt mit all dem Abstand sieht, dass es eben nicht wirklich gelungen ist, dass es Bands gibt, die das dann kopiert haben. Also weil es offenbar entweder gar nicht geht oder weil sich niemand rangetraut hat. Irgendwie hat man ja das Gefühl, von allem gab es dann irgendwann noch die Kopie der Kopie. In dem Fall sehe ich einfach keine Band, die das kopieren konnte, was eben vielleicht an dieser wilden Mischung, die dann letztendlich auch ein bisschen vielleicht zur Trennung und Aufspaltung geführt hat, diese, ja, vielleicht Midwest-Emo-Typen um Jim Ward, der dann eben Sparta gegründet hat, und den beiden eher experimentellen Typen, die dann eben The Mars Volta und vieles andere ins Leben gerufen haben. Das ist eben, also diese Mischung, die war, glaube ich, einfach nicht zu kopieren. Letztendlich, weil du vorhin die beiden dünnen Typen am Nebentisch erwähnt hast, Uli, muss natürlich auch sagen, gerade bei den beiden war zumindest noch in der Zeit ja auch viele Drogen im Spiel.
Ich dachte schon, du sagst, das ist immer eine Frage der Perspektive.
das vielleicht auch, je nachdem, was die auf ihrer Pizza hatten, was du so drauf hast, aber das, also gibt ja auch interessante Artikel, wo es darum geht, dass Omar Rodriguez seine erste Gitarre und Material gekauft hat von dem Geld, das er mit Drogen verticken verdient hat. Und letztendlich war das, glaube ich, auch so zwei Welten, die dann noch aufeinander getroffen sind, wobei es dann kurz nach der Trennung ja auch diesen Punkt gab, dass offenbar die beiden auch das Drogennehmen haben sein lassen.
Ich finde auch ganz interessant, dass die Platte in der Rezeption damals gar nicht so abgefeiert wurde. Also ich habe ein paar alte Reviews gelesen.
Habe also ich auch gesehen,
Bei der Visions waren die zum Beispiel dann im Leserpoll auf Platz 7 in dem Jahr und dann aber ein paar Jahre später auf Platz 6, glaube ich, der besten Alben der letzten 20 Jahre. Also es ist so eine Platte, die, glaube ich, mit der Zeit auch wirklich gewachsen ist und wo man vielleicht auch ein bisschen Zeit brauchte, um überhaupt zu entdecken, was dahinter steckt und wie großartig das ist. Also damals wurde zwar überall, glaube ich, gut besprochen, aber nicht so abgefeiert, wie wir es jetzt tun zum Teil, außer Philipp.
Nein, ich habe doch gesagt, dass ich so aus... Hallo? Ich denke einfach, die waren
damals überfordert. Du hast gesagt, der singt falsch.
der singt ja auch Scheps, glaub mir.
Du kannst ja gleich sagen, wer es besser gemacht hat. Wir wollten jetzt nämlich nochmal die Ursprünge der Band erforschen und die liegen eben im Post-Hardcore der 90er, aber das Genre selbst, das sich so ein bisschen schwer an die Wand nageln lässt, dessen Ursprünge gehen auf die frühen 80er zurück, als Bands wie die Wipers, Husker Du, Steve Albini's Big Black oder No Means No den limitierten Sound des Hardcore-Punk für experimentellere Klänge aus Noise und Art und Psychedelic Rock öffneten, bevor das Label Discord Records und Bands wie Fugazi für den Sound des Genres in den 90ern dann stilprägend wurden. Um die riesige Auswahl an wichtigen und großartigen Platten zumindest ein bisschen einzuschränken, haben wir uns deshalb auf die Veröffentlichungen aus den 90ern konzentriert, wie letzten Monat im Grunge auch, und sie jeweils zu einer Top 3 destilliert, zu der wir jetzt kommen wollen. Und Sebastian, als Gast gebührt die Ehre des Einstiegs dir natürlich. Was ist denn Hast du Honorable Mentions und was ist dein dritter Platz der besten Post-Hardcore-Alben der 90er?
Top 30, ich bin so glücklich, jetzt fühle ich mich endgültig wieder daheim. Ich würde eine Band vorher noch nennen, die jetzt auch schon mehrfach fiel, die kein Hardcore ist, aber sie ist, finde ich, tatsächlich vielleicht mit die wichtigste auf dem Weg, auch wenn sie At The Drive-In wahrscheinlich nie als Vorbild genannt hätten. Aber Rage Against the Machine, finde ich, muss man jetzt einfach noch nennen, auch wenn das natürlich irgendwie vielleicht Crossover und was auch immer man das damals genannt hat, ist. Aber ich finde, auch durch den Sänger, auch durch dessen Wurzeln, wie zwischen vielleicht Gesang, Rap und so weiter, das bei Rage Against the Machine rüberkam, dass da eben ja absolutes Vorbild drinsteckt für At The Drive-In. Deswegen finde ich, muss man die irgendwie auf dem Weg nennen, auch wenn sie eben kein klassischer Post-Hardcore sind. Ja, wen würde ich noch außerhalb der Top 3 sehen?
Kurze Unterbrechung an der Stelle. Mhm. Wer es noch nicht getan hat, sollte sich Zack de la Rojas Vorgängerband von Rage Against the Machine Inside Out mal anhören, die ja klassischen Hardcore gemacht hat.
Mhm. Ich nenne noch außerhalb der Reihe nenne ich noch The No Twist. Haben At The Drive-In wahrscheinlich damals auch nicht vorher gehört, aber ich möchte sie hier nennen. Ja, achso, und meinen dritten Platz soll ich noch nennen. Ich ziehe da Quicksand hin mit dem Album Slip, weil als ich mir das jetzt nochmal angehört habe, da finde ich, sind tatsächlich auch so vom Sound ein paar Songs drauf, die direkt auf Relationship, auf Command hinweisen.
Aber zu dem Album hören wir tatsächlich gleich nochmal mehr. Deshalb bist du schon mit deinem dritten Platz dran, Philipp.
Ja, und ich müsste mich ja in Grund und Boden stehen, wenn ich Fugazi in meiner Top 3 nicht hätte. Die Qual der Wahl war nur nämlich das Debüt Repeater von 90 oder In on the Killtaker von 93. Im Zweifel gehe ich aber lieber mit dem Erstling. Verschachtelte Riffs, Monster Groove, wohldosierte Wutausbrüche und auch mal eine schöne Melodie. Ich behaupte, Repeater ist das erste definierende Album des Post-Hardcore, weil sich Ian McKay und seine Jungs bereits da schon so weit aus dem DC-Korsett lösen, dass sie vieles von dem vorwegnehmen, was in den Vorgängern mit Hardcore, Grunge, Stoner, später Emo und sogar New Metal passieren sollte. Und das im Gegensatz zu den meisten genannten dabei immer hochpolitisch blieben und waren. Ohne Repeater gäbe es kein Hot Water Music, keine Queens of the Stone Age und schon gar keine Korn. Und allein diese Bandbreite an Bands zeigt, was dieses Album bewirkt hat.
Letzten Monat, als wir die besten Grunge-Alben der 90er besprochen haben, da musste ich mich raushalten, weil ich zu wenig Ahnung hatte. Dagegen bin ich diesen Monat absolut in meinem Element. Deshalb muss ich bei den Honorable Mentions ein bisschen ausholen und fange an mit Cursive und ihrem zweiten Album The Storms of Early Summer. Der Saddle Creek Band um Tim Casher, dem vielleicht charismatischsten Sänger der Szene, der ja mehr Gefühlseruptionen lassen sich kaum in 40 Minuten packen. Dann habe ich noch Snapcase mit ihrem Album Designs for Automation. Normalerweise wird der Vorgänger Progression Through Unlearning an dieser Stelle genannt. Perfektioniert und würdig produziert haben sie ihren Sound aber erst auf dem Nachfolger. Und zuletzt noch Yank Crime von Drive Like Jehu. Als Pitchfork hatte das Duo Infernale John Reese und Rick Froberg begonnen. Als Hot Snakes endeten sie mit Frobergs Tod vor zwei Jahren. Dazwischen haben sie mit Drive Like Jehu und besonders auf ihrem zweiten Album Yank Crime ihre spannendste Musik zwischen Math und Noise Rock gemacht und mit Mark Trombino an den Drums eine kaum nachahmliche Wucht entfaltet. Auch das übrigens auf einem Major-Label, weil Interscope damals John Reese andere Band Rocket from the Crypt sein wollten, er aber beide Bands unter einem Dach haben wollte und so das Label zwingen konnte, auch die völlig Major-Label inkompatible Band Drive Like Jehu mit zu sein. Dann bin ich aber bei meinem dritten Platz und das ist For Your Own Special Sweetheart von Jawbox. Die frühen 90er nach dem Release von Nevermind waren wahrscheinlich die surrealsten in der Geschichte der Gitarrenmusik, als Major-Labels alles signten, was eine Gitarre halten konnte und irgendwie Scene-Credibility ausstrahlte, so dass sie irgendwann auch bei Discord Records ankamen. Fugazi blieben zwar standhaft, doch Shudder to Think und Jawbox folgten den Sirenenrufen. Während erstere ihren Sound auf Alternative Rock umkrempelten, wurden Jawbox einfach nur noch besser und Sänger und Gitarrist Jay Robbins zum gefragtesten Produzenten der Szene hinter Steve Albini. Zu Unrecht wird ihr perfektes zweites Album Your Own Special Sweetheart häufig auf die Single Savory reduziert. Man sollte es aber im Ganzen kennen. Uli. dein dritter Platz?
Mein dritter Platz, nachdem ich aus Jahreszahlgründen, da wir uns ja auf die 90er beschränkt haben, schon Bands wie Dag Nasty, Minus Red oder Rites of Spring, die ich alle drei sehr mag, nicht nennen durfte, muss ich zumindest eine andere Discord-Band nehmen, und zwar Nation of Ulysses. Die Band aus Washington DC hat leider nur zwei Alben veröffentlicht. Ich habe mich für das zweite, Plays Pretty for Baby von 1992, entschieden, weil es noch ein bisschen durchgeknallter ist als das Debüt mit dem zugegebenermaßen sehr schönen Titel 13 Point Program to Destroy America. Die anarchistischen Anzugträger waren zu dieser Zeit vermutlich die einzige Post-Hardcore-Band, die Jazz-Elemente in ihre Songs eingebaut hat. Stilprägend sind die dissonanten Trompetentöne und der hysterische Gesang von Ian Swinonis, der zudem bekannt war für seine ekstatischen Auftritte am Rande der Selbstzerstörung. Keine leichte Kost, aber wahnsinnig intensiv, eigenwillig und weird. Ein Spagat zwischen Kunst und Krach, den ich nur empfehle.
Und die Nachfolgeband The Make-Up, ja auch eine der Haupteinflüsse von The Robocop Crowds. Sebastian, dann sind wir bei deinem zweiten Platz.
Da habe ich Trail of Dead mit Madonna gewählt. Auch eine Band, die vielleicht jetzt nicht klassisch unter Post-Hardcore fällt, sondern ja auch irgendwo dann vor allem später noch in ihrer Zeit Indie-Rock, manchmal sogar Indie-Pop in gewisser Weise gemacht haben. Aber ja, eine Band, die ich auch wahnsinnig spannend finde, die auch eben sich nicht so an Genregrenzen gehalten hat, die einen eigenen Kosmos geschaffen haben. Und den sieht man schon, was das Artwork angeht, schon sehr früh. Und auch den Sound, der eben, ja, nicht einfach bloß die Kopie der Kopie ist, sondern, ja, noch ein bisschen roher als die Alben, mit denen sie dann später richtig erfolgreich wurden.
Philipp?
Ach ja, mein Platz 2, auf den komme ich später noch zu sprechen. Ich sag nur, Dennis Lixien sei Dank, aber dazu in wenigen Minuten mehr.
Okay, mein zweiter Platz ist von einer Band, die wir schon ausführlich besprochen haben. Es ist In Casino Out, das zweite Album von At the Drive-In. Und das ist jetzt keine Einfallslosigkeit meinerseits. Ich hätte viele Lieblingsalben für diesen Slot gehabt, aber In Casino Out steht dem großen Dritten eigentlich nur in Sachen Produktion und Dringlichkeit der Performances nach, auch wenn es ebenfalls fast komplett live eingespielt ist. Ansonsten sind aber schon alle Elemente vorhanden, die diese Band vom Rest abhoben und mit Napoleon Solo den vielleicht emotionalsten Song ihres Werks über den Tod zweier Freundinnen bei einem Autounfall. Für mich Gänsehaut pur, das Album.
Ich habe auf Platz 2 die schon genannten Quicksand mit Slip. War zugegebenermaßen ein enges Rennen mit Betty von Helmet.
Rennen.
Es ist ein bisschen so eine Genre-Diskussion. Also was auch bei Trail of Dead, die der Sebastian gerade genannt hat, wäre ich jetzt nicht so spontan auf Post-Hardcore gekommen, weil ich die Band eigentlich auch sehr mag. Aber da sieht man, dass das Genre halt doch sehr weit gefächert ist und man kann über alles diskutieren. Letztlich habe ich dann Helmet dann doch eher im erweiterten Metal-Genre platziert und mich für Quicksand entschieden, obwohl das 93 veröffentlichte Debüt ähnlich furztrockene Gitarrenriffs und alles niederwalzende Grooves auffährt, wie eben Betty. Walter Schreifels, der ja schon zuvor mit Use of Today und in Gorilla Biscuits Hardcore-Geschichte geschrieben hat, macht aus seiner Bewunderung für Fugazi kein Hehl, flirtet aber zeitgemäß auch mit Grunge, man hört nur den Closer Transparent, und lässt auch immer wieder Raum für ruhigere atmosphärische Passagen. Und wer nach den ersten drei Tracks Phaser, Head to Wall und natürlich Deine Low nicht ergriffen niederkniet, hat den Hardcore nie geliebt.
Dann sind wir schon bei deinem ersten Platz angekommen, Sebastian.
Refused, The Shape of Punk to Come. Ein Monument, ein absolutes Monument. Es gibt keinen Song, zu dem ich mich öfter in den Moshpit geschmissen hätte als bei New Noise. Grüße an alle, die früher im Trafo waren in Nürnberg. Ziemlich genau da steht heute unser Redaktionsgebäude, fällt mir gerade in diesem Moment auf. Ich tanze also oder podcaste gerade auf den Ruinen meiner eigenen Vergangenheit. Ja, ich habe es vorhin bei At The Driving gesagt, so ein Album, das mich aus der musikalischen Vorhölle befreit hat und mir neue Türen geöffnet hat. Und das trifft auch auf dieses Album von Refused zu. Auch da gute Alben davor, aber das ist einfach dann das Meisterwerk. Das ist einfach nochmal ganz anders produziert, nochmal mehr Einflüsse. Viel auch gerade schon mal bei anderen Bands. Jazz-Einflüsse, die Samples, die da mit drin sind. Es ist einfach so eine abgefahrene Welt, dass dieses Album auch bei mir definitiv in den Top 10 ever steht. Und ich knie nieder.
ist bei mir, wie gesagt, auf Platz 2 gelandet, weil es eben die Shape of Punk to Come war. Ohne dieses Album hätte es in dieser Form auch kein Relationship of Command gegeben. Und die Form war die, die Rites of Spring, Fugazi oder Quicksand vorgegeben hatten, die Refused aber auf eine ganz neue postmoderne Ebene hieften. Also du hast schon gesagt, Geigen, Synthes, Melodica, Samples, Drum and Bass, neues Agitprop, alles geht hier ab. Und es war ein fettes Fuck you ins Gesicht der Hardcore-Polizei, von dem her ganz großes Tennis.
Philipp, und dein erster Platz, den teilst du dir mit
genau. mir. Genau, und weil, ich, deshalb darfst du weil ich mir sicher bin, dass du, Max, die besseren und schöneren Worte findest, möchte ich unsere Nummer 1, nämlich No Division von Hot Water Music, nur mit folgenden Feststellungen rechtfertigen. Das ist Emo für Leute, die kein Emo mögen. Das ist ein Produkt von Walter Schreifes. Da ist Free Radio Gainesville zum für immer geil finden, Rooftops zum mitgrölen und bei It's Hard to Know Tränen in den Augen haben, denn Live Your Heart and Never Follow. Da kann ich über Möchtegerns und Epigonen wie The Gaslight Anthem wirklich nur noch lächeln. Keiner kommt an dieses Album ran.
Ja, bei mir, ich komme auch nicht dran vorbei. Das Logo dieser Band war schließlich auch mein erstes Tattoo. Und No Division ist wiederum, auch wenn sie zwischen 1997 und 2002 nur Klassiker gemacht haben, ihr bestes Album. Die Reibeisen-Vocals, die verschränkten, ineinandergreifenden Gitarrenmelodien, Jason Blacks unnachahmliche Basslines, produziert von Walter Schreifels, wir haben ihn gerade erwähnt. Und ich lese jetzt nicht die Tracklist vor, aber es drängt sich Klassiker an Klassiker. Ich mochte eigentlich Forever and Counting immer noch einen Ticken lieber, aber objektiv betrachtet ist das hier ihr Meisterwerk. Einer meiner allerliebsten Bands überhaupt.
Wo trägst du das Tattoo? Das würde ich jetzt noch wissen.
Ah, oh mein Gott, wenn die das jetzt sehen könnten. Mach die Hose wieder zu.
Erstaunliche Orte, um sich da Hot Water Music.
Das muss doch wehtun. Logo.
Manchmal kann man auch nur H&M lesen.
Ich lasse die Flamme dann mal lodern, wenn du weißt, was ich meine.
So, jetzt sind wir an dem Punkt.
Uli. Ja, wenn wir schon so eine Liste machen, dann finde ich, ist eigentlich nicht diskutabel, da muss Fugazi auf die Nummer 1. Und man hätte jetzt sicher auch Repeater oder Red Medicine nehmen können. Das sind Nuancen, die die Alben trennen. Ich habe mich dann tatsächlich für das dritte Studioalbum von 93 entschieden.
Danke, dass du Medicine gesagt hast statt Medicine. Es heißt Metzen. Dankeschön.
Ich habe Englischleistungskurs gehabt.
Auch danke, wenn danke.
Ja. meine Kinder verarschen mich immer wegen meiner schlechten Aussprache. Ich weiß nicht, ob ich so einen Podcast überhaupt machen sollte, aber okay. Wo war ich? Drittes Album von 93, weil es tatsächlich der Durchbruch war damals. Erste Fugazi-Album, das sogar in den Billboard-Charts aufgeschlagen ist. Es ist nochmal experimenteller und stilistisch abwechslungsreicher, ohne aber diese rohe Energie und prägende DIY-Attitüde zu verlieren. Es gibt auch keinen Hit wie Waiting Room, sondern wirkt als Gesamtkunstwerk. Am ehesten bleibt noch Smallpox Champion im Ohr, aber dafür gibt es unter anderem das atmosphärische Instrumental Sweet and Low, das Oldschool-Hardcore-Brad Great Cop oder das von Guy Picciotto gesungene, fast schon melodiöse Public Witness Program, das auch, und dann schließt sich der Kreis wunderbar, auch At The Drive-In schon mal gehört haben dürft.
Danke. Ich denke, da haben wir jetzt einen guten Anhaltspunkt für die 90er geliefert. Von jedem Album hört ihr auch einen Song in der Playlist zur Folge und könnt euch, falls ihr es noch nicht getan habt, in dieses Subgenre nochmal einfinden. Sebastian, dir sage ich ganz, ganz lieben Dank, dass du heute mit dabei warst und so lange noch auf der Arbeit geblieben bist. Und vielleicht ja mal wieder, wenn sich's anbietet. Würde mich sehr freuen.
Ja, hoffentlich. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich bin dann gerne wieder da, wenn wir die Post-Hardcore-Alben der Nullerjahre durchgehen.
Da hätte oder ich noch ein paar. Die New Metal-Alben der 80er.
auch da komme ich gerne wieder mit dazu und hole nochmal alles aus der Mikrowelle, was ich damals so gehört habe. Vielen Dank euch noch, viel Spaß. Bevor ich hier abtrete, muss ich schon noch sagen, ich finde es ein Skandal, dass der Uli im anderen Podcast verschwiegen hat, dass er sich wirklich die Hooters live angeschaut hat. Ich war entsetzt, als ich eure letzte Folge gehört habe, aber das nur noch kurz zum Abschluss hier, bevor ich jetzt mich hier ausklinke.
Und da musst du auch schon gehen. Über die Hooters wollen wir nicht schlecht reden.
Danke, Glosis.
Mach's gut. Future Noise. Kommen wir nun abschließend noch zu den Albumveröffentlichungen bis Ende Oktober. Es geht los heute mit Klick Klick Decker. Der ist zurück mit dem Album Wir waren schon immer da. Außerdem eine heiße Hype-Band namens Gies, vorletztes Jahr in meinen Top 4 Alben des Jahres mit ihrem neuen Getting Killed. Ich bin sehr gespannt. Ebenfalls heiß gehandelt die irischen Post-Punk Sprints mit All That Is Over und Die Band White Reaper veröffentlicht außerdem noch Only Slightly Empty. Am 3.10. folgt dann Richard Ashcroft mit seinem neuen Album Lovin' You und man sollte auf jeden Fall mal die Leadsingle gehört haben, wenn man herzlich lachen möchte. Außerdem noch zwei Lieblingsbands meiner Frau, die ich nicht unerwähnt lassen darf, ebenfalls am 3.10. Idlewild mit ihrem selbstbetitelten neuen Album und Ash mit dem Album Ad Astra. Sie scheinen also Tom DeLonge in seinen Fußstapfen zu folgen. Am 10. Oktober folgen The Antlers mit Blight und auch lange nicht mehr von mir wahrgenommen, aber mit schönen Alben in der Vergangenheit, die Band Other Lives mit Volume 5. Am 17. Oktober dann die Hype-Band des letzten Jahres, The Last Dinner Party from the Pyre. Eine weitere Band aus Post-Hardcore-Kreisen, die doch recht kometenhaft aufgestiegen ist. Military Gun, God Save the Gun. Die Hälfte von den Last Shadow Puppets, Miles Kane, veröffentlicht sein nächstes Soloalbum Sunlight in the Shadows und die Österreicher Kreisky sind zurück mit Adieu und Sterblichkeit. Außerdem die sehr coolen Bar Italia mit Some Like It Hot und das größte Release des Monats. Ob wir es reviewen, weiß ich dann noch nicht, aber es sind Tame Impala mit Deadbeat. Am 24. Oktober folgen noch Circa Waves mit Death and Love Part 2. Und wir werden sie definitiv reviewen im nächsten Monat, die Lemonheads mit Love Chant. Endlich ist es soweit. Außerdem eine Band, deren letztes Album ich sehr mochte, Spiritual Cramp mit Root. Philipp wird sie live sehen
im
Programm der Hives und berichten, wie die neuen Songs so klingen.
Mach ich.
Und am 31.10. folgt dann das 24. Guided by Voices Album des Jahres, Thick, Rich and Delicious. Ich habe nicht mitgezählt, ich gebe es zu. Abschließend aber noch eine kurze Bandvorstellung. Matthew von der Band Idiota aus New York State hat uns geschrieben und sogar ein bisschen Deutsch in seine E-Mail eingebaut. Ganz so leicht sind wir natürlich nicht zu beeindrucken, aber die Musik, die er im Duo mit seinem Bandkollegen Mike macht, hat es mir mit ihrem Phoenix meets Pavement meets Weezer Charme dann doch angetan. Klingt also auch nach unserem Lieblingsgeheimtipp Kiwi Junior, wovon ihr euch gleich im Anschluss an das Outro selbst überzeugen könnt. Denn dann folgt noch ihr Song Party Wall.
Wir haben Hörer in New York. Ihre
Landerpage. Zumindest Leute, die Indie-Podcast googeln. Verstanden haben wird er nicht so viel. Ihre Landerpage mit all ihren Links findet ihr außerdem in den Shownotes. Er hat allerdings geschrieben, dass seine Frau Deutsch lernt. Vielleicht übersetzt die live für ihn. Who knows? Das war's aber für diesen Monat von uns. Ich sage danke, liebe Hörerinnen und Hörer, für eure Zeit. An euch beiden danke, dass es euch gibt. Bleibt gesund.
Gleichfalls.
Ciao. Ciao, ciao.
Servus. Ciao.
Thank you. Say you didn't have to wait so long.
Audio Post-Production by Alphonic.com.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.